Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung?
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was raus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.
Der Teufel steckt im Detail, also reden wir über den Teufel im Detail an zu sehr, ich kann schon gar nicht reden, weil es mir einfach zu früh ist. Ich sage euch, wie es ist. Wir haben uns um 9 getroffen, sonntags, das Spiel ist nur ein paar Stunden alt und mir ist es zu früh. Der Mann mir gegenüber sieht aus wie das blühende Leben. Guten Morgen, Sebastian.
Guten Morgen, David. Ja, das ist so. Wenn der FCK spielt samstagsabends, dann, und ich weiß, wir nehmen am nächsten Morgen auf. Ich schlafe im Prinzip nicht. Ich warte auf die Aufnahme und baller mich voll mit Koffein und allem, was dazugehört, um abzuliefern heute. Aber ist okay. Wir machen es wie immer. Ich trage dich durch den Podcast. Kein Problem. Yes. Lass dich fallen.
So machen wir das. Ich habe leider einen Fehler gemacht. Ich bin gestern Abend noch Darts spielen gegangen, weil ich so aufgekratzt war nach dem Spiel und nicht ins Bett gehen konnte oder wollte. Und ich habe leider zu spät angefangen zu gewinnen und habe so den Heimweg zu spät erst gefunden.
Das ist schade, aber es klingt trotzdem fantastisch.
Wir werden irgendwie durchkommen, denn wir haben viel, viel, viel zu besprechen. Vielleicht mal eine gute Nachricht vorab. Es ist übrigens unsere zweite Folge, es ist der 4. Spieltag in der Saison und wir haben zu Hause gegen Hertha BSC Berlin 3 Tore geschossen.
Yeah.
Das Problem ist, wir haben aber auch 4 bekommen. Und das darf so eigentlich nicht passieren.
Ja.
Und damit ist das Spiel abgehakt, oder?
Alles klar, wir sehen uns in 3 Wochen. Länderspielpause, macht's gut.
Nee, ganz so ist natürlich nicht. Wir gehen jetzt mal das Spiel von vorne nach hinten durch. Vielleicht vorab unser Neuzugang Daisuke Yokota war noch nicht dabei, hat noch nicht mit der Mannschaft trainiert, war auch nicht im Kader. Hast du eine Meinung zu dem?
Nein. Also ich glaube, er war ja in Deutschland nur in Jugendmannschaften aktiv bisher. Ich glaube, beim FSV Frankfurt, daher kommt er. Wenn ich mich richtig erinnere, dann Carl Zeiss Jena in der Jugend. Und dann hat er angefangen, so ein bisschen zu Globe zu trotten, European Globe, European Trotting zu betreiben. Und kam jetzt von Genk, oder von Gent? Von Genk? Gent?
Irgendwo aus Belgien.
Ja, egal. Hauptsache Italien. Und ja, ich denke mal, dass also Marktwert 2 Millionen Euro. Ich glaube, es ist der, ich habe auf transfermarkt.de gelesen, es ist der mit Almami Touré zweitwertvollste Spieler der letzten 10 Jahre, den wir verpflichtet haben. Also ja, mal gucken. Es kommt nicht darauf an, wie viel er wert ist, sondern wie er seinen Wert, seinen sportlichen Wert für uns aufs Feld bringt. Und von dem, was ich gelesen habe, könnte er schon eine gute Ergänzung sein. Also wir kommen ja nachher wahrscheinlich auch zum Thema Taktik und Spielweise des FCKs unter Markus Anfang und ich glaube, ein technisch versierter, laufstarker, auch defensiv starker, da kommen wir vielleicht jetzt dann auch beim Hertha-Spiel dazu, rechter Flügel oder rechter Schienenspieler, steht uns wahrscheinlich ganz gut.
Das glaube ich auch, diese Marktwerte auf Transfermarkt.de sind ja Schall und Rauch, also an denen würde ich mich nicht orientieren. Lassen wir uns überraschen. Ich hätte mir noch einen Sechser gewünscht, eigentlich neben einem weiteren Flügelstürmer. Auch darüber können wir gleich sprechen.
Wir fordern ja seit 1,5 Jahren einen Sechser eigentlich. Oder nee, so lange gibt's uns noch gar nicht. Seit einem Jahr fordern wir einen Sechser, einen defensiven Sechser, jemanden, eine Holding Six. Und wir haben ja jetzt auch die ersten 4 Spiele plus Pokal verschiedenste Variationen gesehen, wie Markus Anfang versucht, diese fehlende Personalie zu kompensieren mit dem, was da ist. Ich denke, wir können auch über die Neuzugänge heute nochmal sprechen. Das Transferfenster ist zu. Wir haben ja den ersten schon angeteasert, den haben wir allerdings noch gar nicht gesehen auf dem Pitch. Jamra könnte man in der Sechser-Debatte durchaus mal mit auf den Tisch legen und auch Mause ist sicherlich eine Personalie, die uns etwas beschäftigt, auch Janis Heuer. Über die wir definitiv reden sollten.
Heißt er denn nur Chamra oder Chamera?
Ich glaube, er heißt Jamra.
Oder Chamera.
Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir ihn mal. Lass ihn uns FCK doch mal einladen und ihn fragen, wie er selbst angesprochen werden will. Das ist doch immer das Beste eigentlich.
Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, da hat der FCK immer zu Beginn der Saison so eine Pressemeldung rausgegeben, wo dann in Lautschrift drin stand, wie die Spieler heißen. Vielleicht wäre es mal wieder an der Zeit, sowas zu machen.
Vielleicht. Auf der anderen Seite, ja, ich würde sagen, wir bleiben bei Chamra, oder? So.
Letztes Mal haben wir Chamera gesagt.
Okay, ja, gut. Dann, ich glaube, alle wissen, wer gemeint ist.
Ja. Er wird hoffentlich nicht beleidigt sein, falls wir ihn falsch aussprechen. Er hat jedenfalls gestern auch gespielt. Wir fangen aber hinten an, im Tor, Kral, dann von links nach rechts. Ich behaupte es einfach mal, es war ein 4-3-3, da können wir gleich drüber sprechen. Von links nach rechts, Weckesser, Heuer, Tomiak, Touré auf der rechten Seite. Dann im Mittelfeld, links Ritter, ja, vielleicht auch weiter vorne Ritter, ich bin nicht ganz sicher. Jedenfalls Ritter, Chamra und Kalotsch. Und dann vorne drin Opoku, Hanslik, Clement. So sage ich das jetzt einfach mal. Es sah dann auf dem Feld etwas anders aus zu Beginn. Ich bin nicht ganz sicher, was da die genaue Formation war. Ich hatte vorher vermutet, dass Ritter vielleicht ganz nach vorne reinrutscht und Opoku nach rechts rückt. Dem war nicht so. Also Ritter hat auf der linken Seite gespielt, hatte aber eine sehr freie Rolle. Clement war aber auch nicht so dieser Außenspieler. Es war vielleicht mehr so ein 4-4-1-1. Ich weiß es nicht. Es sah aber ganz gut aus. So, die ersten 10 Minuten war das Spiel noch halbwegs geordnet. Hertha hatte den Ball, wir die Kontrolle. Und später, und darüber reden wir gleich noch, wurde es dafür aber richtig, richtig wild.
Genau.
Von unserer Seite, generell das Spiel und vor allem von unserer Seite.
Das stimmt. Also ich würde, also um mal ganz kurz die taktische Formation gleich vorneweg zu besprechen, bevor wir in den Spielfilm reingehen. Also ich glaube, die Idee von Markus Anfang ist eine sehr variable Positionierung auf dem Platz zu ermöglichen für die Spieler in einem hohen Maß an Selbstverantwortung. Das betont er auch bei jeder Gelegenheit, dass die Spieler selber entscheiden können sollten, in welche Spielsituation welche Positionierung auf dem Spielfeld verlangt. Ich würde sagen, er hat von seinem Grundgerüst schon ein 4-3-3 im Kopf. Aber je nach Spielsituation ändert sich das. Und auch je nachdem, ob wir den Ball haben oder nicht. Also wir haben einen ganz deutlichen Unterschied zwischen mit und gegen den Ball. Und wir haben, wenn wir gegen den Ball spielen, nochmal eine sehr klare Differenzierung. Je nachdem, wo sich der Ball befindet, gegen den Ball spielen wir unterschiedliche Systeme. Das heißt, je näher der Gegner an unser Tor ranrückt im Normalfall, umso mehr fallen wir in eine Fünfer- bis fast Sechserkette zurück, wo im Prinzip die zentralen Mittelfeldspieler dynamisch einrücken. Das ist Jamra, das ist Kalotsz, gestern teilweise auch Marlon Ritter, der sich in die letzte Reihe mit zurückfallen ließ. Je nachdem, wo im Prinzip der Ball war, was die Spielsituation erforderte. Grundsätzlich ist es aber meiner Einschätzung nach ein klassisches 4-3-3 von der grundsätzlichen Idee, dass ich eben je nach Spielsituation variabel anpassen lässt. So habe ich es wahrgenommen.
Ja, es war schon insofern kein klassisches 4-3-3, weil Clement ja nicht dieser klassische Außenstürmer war oder ist. Er hat ja auch gestern dann schon eher so eine Zehnerrolle vielleicht auch eingenommen. Also er hat jedenfalls sehr viel weniger defensiv gearbeitet, als es Opoku und Ritter getan haben. Und das wird sich ich glaube, im 2-2, das waren so viele Szenen gestern, ich habe auch irgendwann aufgegeben, mitzuschreiben, um ehrlich zu sein, in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, beim 2-2, da müssen wir auch über Clemens Abwehrverhalten sprechen.
Ja, also ich glaube, vielleicht nochmal ganz kurz, um den roten Faden nochmal zu beschreiben. Also ich finde schon, dass wir die ersten vier Ligaspiele eine ähnliche Positionierung gesehen haben, der Spieler, die auf dem Platz standen, unabhängig davon, wer auf dem Platz stand. Also gestern haben wir Philipp Clement gesehen, ist auch eine kleine Überraschung vielleicht. Ja, also der Spieler, dem so viel Talent und so viel technische Möglichkeiten nachgesagt wird, der aber unter drei Trainern nie wirklich zum Zug gekommen ist im letzten Jahr, der jetzt unter Markus Anfang dann hier und da seine Chance kriegt. Was war seine Rolle? Er hat schon die rechte Seite, die rechte Offensivseite bespielt. Allerdings muss man auch sagen, dass auch da Variabilität in der gesamten ersten Pressinglinie bei Kaiserslautern herrscht. Teilweise ist Hanslik derjenige, der als Stoßstürmer vorne anläuft. Teilweise lässt er sich sogar hinter die Flügel fallen. Also dann sind Clement und Opoku teilweise offensiver gestanden gegen den Ball als Hanslik, der eingerückt ist, je nachdem, wie sich Diego Demme verhalten hat. Also Hanslik war in dem Spiel relativ klar auch Demme zugeordnet. Es war einer der wenigen, die meiner Meinung nach vor dem Spiel mitbekommen haben, also neben deiner ganzen Variabilität im Anlaufen, schön diagonal anlaufen übrigens auch unter Markus Anfang jetzt, neu, immer auch beim Anlaufen, beim Pressing darauf zu achten, gleich den Passweg zuzustellen und nicht einfach frontal drauf zu rennen und in den Zweikampf zu gehen, sondern klug anzulaufen. Und das kann halt ein Hanslik super. Der ist ein sehr guter Spieler gegen den Ball und kann sich deswegen auch tief fallen lassen und dort den Sechser noch ein bisschen an die Kette legen. Und das hat er gestern in vielen Situationen gut gemacht. Diego Demme war der zentrale Spieler bei Hertha, der eigentlich am wenigsten mit dem Spielaufbau zu tun hatte. Das haben dann andere übernommen. Cuisance an vorderster Linie.
Provokante Frage, welches Pressing?
Ja, wir haben schon situativ auch hochgepresst. Gerade wenn es tiefe Einwürfe gab, bei Standardsituationen, unserer eigenen Standardsituationen, haben wir viel viele Spieler nach vorne gezogen, um vorne die Räume eng zu halten. Also da hatten wir schon ein sehr enges Pressing. Und wenn Hertha in den Spielaufbau gegangen ist, dann haben wir ab dem zweiten Drittel angelaufen. Aber die ganze Mannschaft stand kompakt, Lautern steht hoch auch wieder. Macht anfällig für Bälle hinter die Kette, haben wir ja auch gesehen. Aber ja, ich fand das schon ein ziemlich kompaktes, aggressives Pressing ab dem zweiten Drittel. So habe ich es zumindest gesehen.
Zu Beginn, gegen Ende des Spiels, wurde es dann weniger. Da ist dann nach meinem Dafürhalten, hat es dann überhaupt kein Pressing mehr gegeben. Also ja. Wir haben dann Hertha auch viel Zeit gegeben, da gemütlich von hinten aufzubauen, über die Außen vor allen Dingen zu gehen. Wir hatten massive Probleme mit Kenny auf der Berliner rechten Seite, der dem Berliner Spiel einfach eine Breite gegeben hat, die wir schlicht nicht verteidigen konnten. Auf der linken Seite stand, wer ist der, Scherhand? Heißt er so?
Ich glaube.
Den dann Touré auch einfach dann irgendwann nicht mehr unter Kontrolle bekommen hat. Das sah am Anfang noch ganz gut aus. Also die beiden Flügelstürmer, Flügelspieler, Kenny ist ja eigentlich linker Verteidiger, rechter Verteidiger. Die haben uns schon extrem, extrem wehgetan. Das haben wir dann überhaupt nicht mehr in den Griff bekommen. Ja. Aber noch steht es in unserem Spielfilm 0-0. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit der siebten Minute, denn da haben wir unseren ersten guten Angriff. Kalutsch erobert den Ball, glaube ich, kommt aus der Zentrale, spielt nach links raus. Opoku legt den Ball ganz klassisch, mustergültig, zurück in den Strafraum. Clemens Schuss wird aber zur Ecke abgefälscht. Und die setzt Hanslik anschließend leider Gottes nur an die Latte.
Ja.
Da hätte es schon klingeln können, dann wäre es vielleicht ein etwas ruhigeres Spiel geworden. War leider nicht so. Entschuldigung.
Alles gut, ganz kurz nur, um rein zu grätschen. War eine von einigen schönen Standardvariationen. Also das ist tatsächlich etwas, was wir schon jetzt beobachten können. Wir haben eine variantenreichere Standardausführung, wenn wir selbst am Standard schlagen sind. Bei dieser Ecke war es wirklich so, dass Hanslik extrem tief am 16er stand, Wegesser den Ball schön aufs Fünfer-Eck geschlagen hat und Hanslik eigentlich im Prinzip völlig frei durch den Berliner Strafraum gelaufen ist und man zugucken konnte, dass das genau gewollt war so. Und schade, dass er ihn nicht richtig drücken kann. Der titscht dann auf die Latte. Wenn da ein Ache steht, ist vielleicht nochmal eine andere Verbindlichkeit hinterm Kopfball, aber hat ja für Ragnar Ache in den letzten Minuten dann auch mit dem Kopf nicht funktioniert. Der hatte ja auch noch den Ausgleich auf dem Schädel, auf der Stirn sozusagen.
Eben. Der hatte noch einiges auf der Stirn. Es hat aber leider nicht geklappt. Wie auch immer, wir rücken weiter. Wir müssen uns echt da gucken, dass wir da schnell durchkommen. Wir können echt nicht jede Situation besprechen, befürchte ich. Dafür war es einfach zu viel. Wir gehen 7 Minuten weiter in die 14. Minute, denn da macht Julian Kral einen ersten beinahe riesen Bock. Generell hat mir Julian Kral gestern nicht gefallen. Wir können auch drüber sprechen, ob er am 2-2, ob er das nicht halten muss, aber dazu kommen wir gleich. Kral hat den Ball am Fuß, will nach hinten, will von hinten rausspielen, kurzpassmäßig rausspielen. Und der Herr Thaner spitzelt fast den Ball weg. Wenn er ihn bekommen hätte, wäre er alleine vom Tor gestanden. Das ist, glaube ich, zweimal passiert. Generell war Julian Kral überhaupt nicht sicher mit dem Ball am Fuß. Mhm. Das scheint aber von Anfang gewollt zu sein, dass er eben nicht mehr wegpölt, wie er es letzte Saison ja dann meistens gemacht hat. Das hat er auch in irgendeinem Interview irgendwann mal gesagt, dass er, wenn er unsicher ist, lieber den Ball einfach weghaut. Also nach dem Spiel gestern würde ich fast auch sagen, mach das lieber wieder so, Julian, als diese komischen Kurzpässe zu spielen.
Also ich sag mal so, wenn du einen kurzen Aufbau mit einem Torhüter machst und der Torhüter macht einen Fehler, dann siehst du das natürlich immer sehr unmittelbar, weil Fehler im ersten Drittel sind halt immer dann gleichzeitig auch gute Chancen für den Gegner. Was du halt nicht siehst, wenn der Torwart den Ball die ganze Zeit vorpölt, ist, dass du dir halt durch dieses Vorpölen des Balles im Prinzip die Chance nimmst, selber den Spielaufbau zu gestalten. Und Anfang ist tatsächlich jemand, der sagt, wir wollen mit dem Ball unsere Ideen auf den Platz bringen. Und Julian Kral ist jetzt seit einem Jahr Torhüter in der zweiten Liga. Der hat eine super Entwicklung genommen. Er ist im 1 gegen 1, in der Strafraumbeherrschung, auch bei hohen Bällen, meiner Einschätzung nach einer der besten der zweiten Liga. Aber er ist mit dem Ball am Fuß einfach noch nicht so weit. Das liegt aber auch einfach daran, dass er wahrscheinlich mit diesem Spielsystem noch nicht so viel Erfahrungen gesammelt hat, dass er da noch nicht so viel Wirksamkeit entfalten konnte selber. Und ich glaube, dass sich das auftun wird. Er hat, glaube ich, das Potenzial, ein Torwart zu sein, mit dem man auch einen kurzen Spielaufbau wagen kann. Meine These ist eigentlich nur, dass man sieht es natürlich, wenn der Torhüter beim Kurzpassspiel im eigenen Aufbau Fehler macht. Wenn der Torhüter den Ball wegpölt und Hertha den Ball wieder aufnimmt, dreimal, viermal durch die Reihen spielt und dann ein Tor schießt, wird niemand sagen, das war ein Fehler des Torhüters, den Ball nach vorne zu pölen, sondern dann war es wieder die Abwehrkette, die nicht, oder die gesamte Abwehrleistung, die nicht funktioniert hat. Das heißt, nur weil der Fehler nicht unmittelbar wahrnehmbar ist, bleibt er doch nicht kleiner. Wir hatten tatsächlich einfach gestern auch die Situation, dass du auch sagen musst, wenn der Torhüter den Ball im Spielaufbau am Fuß hat und spielt ihn lang vor, dann haben wir einfach mit Hanslik, Upoku und Clement vorne jetzt nicht die Leute, die sich dafür auszeichnen, erstens im Luftduell gegen Gechner und wer spielt da noch alles in der Innenverteidigung, also John Anthony Brooks hat ja gar nicht gespielt, aber gegen die hochgewachsenen Innenverteidiger der Hertha da überhaupt einen Stich zu haben. Und zweitens sind es jetzt auch nicht unbedingt die Spieler, die bekannt dafür sind, dann den zweiten Ball im Gegenpressing zu erobern, außer vielleicht Hanslik. Von daher macht es schon Sinn zu sagen, wir ballern den Ball einfach nicht hoch vor. Das macht dann Sinn, wenn du vorne einen Ache drin hast, der dann halt auch mal ein Kopfballduell gewinnen kann.
Total, aber es waren eben zwei Situationen, wo er das Ding unbedrängt dann auch in die Mitte fast in dem Fall, später tut das ja dann dem Herrn Thaner in den Fuß spielt.
Ja.
Eine ähnliche Situation hatten wir auch im Pokalspiel, ne, wo Chamra dann die gelb-rote Karte bekommt. Auch das war ein ganz schwacher Pass von Kral vorher. Also dieser Fehler passiert nicht nur einmal oder ist nicht nur einmal passiert, sondern jetzt schon mehrfach. Und vielleicht würde es einfach schon mal reichen, wenn er diese Pässe ins Zentrum unterlassen würde und sie eher auf die Außen legen würde.
Aber dann wären wir vom Spielaufbau keinen Schritt weiter als davor. Also das ist gewollt, das will Anfang so, das ist offensichtlich. Und das wird am Anfang Fehler hervorrufen, das ist so. Aber es bringt auch Situationen hervor, die wir sonst nicht haben. Also was ist die Stärke von unserer Mannschaft? Wir haben Spieler im zentralen Mittelfeld, die können was mit dem Ball. Ritter, Raschel, Clement, auch Karlocz kann mit dem Ball was anfangen. Aber dafür müssen sie im Spielaufbau in der Zentrale auch mitgenommen werden. Und das funktioniert im modernen Fußball nur so. Und dann muss man sich überlegen, was ist einem wichtiger. Und ich glaube, Anfang setzt da ganz klare Prioritäten. Und das finde ich sportlich, also mir persönlich gefällt es. Ich weiß, dass es nervenaufreibend ist, wenn der Torhüter Fehlpässe spielt. Und das wird auch nicht der letzte gewesen sein diese Saison. Da werden wir uns wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal drüber unterhalten. Aber das Potenzial an dem, was daraus entstehen kann, überwiegt meiner Meinung nach mit unserem Kader das Risiko, dass so etwas ein-, zweimal im Spiel passiert.
Das sehe ich nicht so.
Okay.
Also ich verstehe deinen Punkt und ich stimme dir auch zu. Aber es ist, und es, klar passiert das auch mal. Das ist sowas passiert auch Manuel Neuer oder ist Manuel Neuer auch schon passiert in seiner Karriere. Das ist auch alles in Ordnung. Aber in dieser Häufigkeit, in so wenigen Spielen, das finde ich dann einfach auch zu viel. Aber du hast recht, es entstehen Dinge daraus und auch in diesem Fall ist etwas daraus entstanden. Denn wir haben den Ball ja nicht verloren. Der Hertan hatten ja nur gestreift. Mhm. Wir blieben im Ballbesitz und im Gegenzug hatten wir direkt wieder eine gute Chance. Wir kommen über unsere linke Seite, haben da schön nach rechts verlagert. Ich meine, Ritter und Clement haben nach rechts verlagert auf Touré. Hanslik hat nur die Hereingabe nicht aufs Tor bekommen. Mhm. Und unsere Boxbesetzung war in dem Fall einfach auch leider nicht gut, weil Opoku zu weit draußen stand.
Ja.
Und von Ritter und Clement dann auch keiner mehr einrücken konnte. Mhm. Das ging dann zu schnell, da kamen sie nicht mehr hin. Hätte potenziell auch eine gute Chance werden können. So ist das Ding verpufft. Wir haben jetzt 15 Minuten im Spiel und jetzt kommt Hertha langsam auf und übernimmt die Kontrolle. Mhm.
So ist es. Also vielleicht nochmal ganz kurz zur grundsätzlichen Ausrichtung, die wir gespielt haben, weil du auch jetzt gesagt hast mit Upoku, der nicht in die Box gezogen hat. Wir erleben jetzt die ersten vier Spiele und auch im Pokal neues System. Opoku hält die Breite auf links. Das sieht man auch nochmal ganz deutlich. Also ich kann jedem nur empfehlen, bundesliga.de, Realformation, dann unten mal umschalten, mit Ball, ohne Ball. Am besten auch nach 45 Minuten, wenn noch kein Spieler ausgewechselt ist. Auswechselspieler verzerren immer das Bild. Guckt's euch mal an. Man sieht es ganz deutlich. Und Hertha hat ganz ähnlich gespielt wie wir. Also die haben etwas defensiver, im Prinzip genau dieses gleiche asynchrone Spielsystem gehabt. Und das hat dazu geführt, dass es, sobald Hertha unserem Druck oder unseren Druck aufgelöst hat, konnte es schnell gehen, weil sie aus der Tiefe heraus viel mehr mit ihren schnellen Spielern, mit ihren technisch starken Spielern, mit ihren etwas kleineren Spielern als wir, uns auseinandergewirbelt haben. Und sie haben ein bisschen gebraucht. Die ersten, aber auch Lautern, die ersten 20 Minuten waren schon ein bisschen ein gegenseitiges Abklopfen. So, wie interpretiert ihr eure Formation? Und Hertha hatte echt Probleme damit, das hat man gemerkt, zu verstehen, wie wir unser Positionsspiel betreiben, was wir für einen Aufbau wählen. Und deshalb war es am Anfang schon ein intensives Spiel, wo es viel um einzelne Situationen, einzelne Zweikämpfe, einzelne gute Bälle im Mittelfeld ging, aber keiner so richtig irgendwie dazu kam, mal einen Punch zu setzen. Und das ändert sich dann erst nach der Hälfte, der ersten Hälfte, wo man dann merkt, okay, die Mannschaften haben sich gegenseitig verstanden und dieses Neutralisieren hat sich mehr oder weniger aufgelöst. Und Hertha hat tatsächlich da zuerst den Weg, den Kniff gefunden, sozusagen die gut sortierte Lauterer Defensive bis dahin mit einem Ball eigentlich auszuhebeln.
Ganz wichtig, der Hinweis, möchte ich auch nochmal betonen, man muss diese Realformation bei bundesliga.de wirklich live während des Spiels gucken,
ja,
weil danach taugt das nichts mehr. Da werden dann nämlich die Einwechselspieler reingeworfen und dann ist das alles ein bisschen verwaschen und am Ende ist es immer eigentlich so ein Pulk, so ein komischer. Man sieht dann nur noch wenig. Also immer live gucken oder eben alle halbe Stunde mal, in der Halbzeit mal. Mhm. Das ist tatsächlich sehr aufschlussreich.
Ja.
Es gibt aber auch bei whoscored.com diese Realformationen und auch da ist es so, dass Opoku sehr weit links und sehr offensiv steht. Mhm. Also da sieht man es auch sehr gut.
Also vielleicht nochmal ganz kurz dazu, bevor wir jetzt weitergehen und den ersten Treffer besprechen. Weil das ist mir schon wichtig. Wir versuchen ja immer so ein bisschen Muster rauszuarbeiten. Was wir sagen müssen ist, wir spielen halt eine sehr asynchrone Formation. Wenn wir den Ball haben, rückt Wegesser in einen Dreieraufbau. Das heißt, Wegesser kommt nach hinten, lässt sich meistens in einen Dreieraufbau fallen mit Heuer, der so eine zentrale Position fast so Libero-mäßig so ein bisschen nach hinten versetzt spielt und rechts spielt neben ihm Tomiak. Davor Jamra, der so ein bisschen versucht, im Deckungsschatten der ersten Pressinglinie der Hertana Räume zu finden, wo er anspielbereit ist. Und diese, ich sag jetzt mal, Verschiebung, dadurch, dass der eine eigentlich nominelle Linksverteidiger in der Viererkette, Wegesser, hinten bleibt und der rechte Verteidiger, in dem Fall Touré, arg nach vorne zieht, sorgt im Prinzip für so eine komplette, es ist ein bisschen so, als würdest du das ganze, die ganze Mannschaft nehmen, so von oben angucken, so das 4-3-3 und würdest es gegen den Uhrzeigersinn so ungefähr 10 Minuten drehen. Und dann hast du die Aufstellung, die Lautern hat. Also Touré ist weit rechts vorne. Clement spielt davor Tetschi sehr zentral. Kalotsch und Ritter dahinter. Jamra hält die zentrale Tiefe und Opoku links vorne, die Breite. Und das ist sozusagen die Idee. Die Spielidee oder die Formationsidee, die Idee im Positionsspiel von Lautern, einen Dreieraufbau zu wählen und vorne die Breite herzustellen, indem der rechte Verteidiger, der nicht am Spielaufbau beteiligt ist, rechts die Breite hält und Opoku links die Breite hält. Und dann wird es fast so ein 3-3-4 mit Ball. Und die drei in der Mitte, also Jamra defensiv, Ritter zentral, offensiv links, Kalotsch zentrales Mittelfeld rechts, die rücken dynamisch dann mit in die Spitze und im Defensivverbund mit in die Verteidigungslinie. Das ist sozusagen die Idee von Anfang. Diese zentrale Achse zu haben, ich würde nicht mal eine Achse, ich würde sagen, es ist ein zentraler Raum, den er ausstattet mit spielstarken und zweikampfstarken Spielern und rechts und links drumherum schnelle, dynamische Spieler, die versuchen, den Ball nach vorne zu treiben, die den letzten Ball spielen, sozusagen dann in die Zentrale rein. Das ist, glaube ich, der Spielansatz, den sich Markus Anfang überlegt hat. Und den sehen wir eigentlich auch seit 4 Spielen relativ konstant so. Mhm. Mit all seinen Problemchen, die dadurch entstehen, dass wir ihn halt erst neu lernen gerade. Und mit den unterschiedlichen Problemchen, die wir damit hatten und jetzt gegen Hertha halt mit einer spielstarken Mannschaft, die genauso wie wir mit Spielern in der Zentrale ausgestattet sind, die vorne reinziehen, die hinten mit reingehen, also Hertha hat einen ganz ähnlichen Spielstil gepflegt wie wir. Das wollte ich eigentlich sagen und nochmal ganz kurz darauf eingehen, wie unsere Positionierung ist auf dem Feld.
Das wird sich aber wahrscheinlich, jetzt wenn wir eh schon dabei sind, dreht man das dann einfach weiter. Das wird sich wahrscheinlich ändern, wenn Ache wieder fit ist. Gestern war es auch wieder so, dass zumindest wenn man whoscored.com Glauben schenken mag, dass Hanslik defensiver stand als zum Beispiel Clement. Und ich meine auch ein bisschen defensiver als Opoku. Das wird sich etwas verschieben, wenn Ache irgendwann mal wieder von Anfang an spielen kann. Mhm. Denn er ist ja nicht unbedingt der Hanslik-Spieler, der dann nach hinten geht. Das ist halt die zentrale Mittelstürmerfigur. Da wird sich ein bisschen was verändern. Wir werden es beobachten und dann bei Zeiten darüber sprechen. Jetzt sprechen wir über die, ich glaube, Minute 28. Mhm. Hertha hatte zuvor ein paar ganz gute Chancen. Tomiak hat sich einmal ganz übel selbst in Bedrängnis gebracht, also gleich 2 Fehlpässe nacheinander spielt.
Ja.
Kral spielt nochmal einen Pass in den Fuß der Herthaner. Da hat es immer noch nicht geklingelt, obwohl die Chancen wirklich ganz gut waren. Hertha ist klar besser in diesem Moment und in der 28. Minute schlagen sie dann zu. Wir ziehen uns ziemlich weit zurück, lassen den Herthanern im Aufbau ziemlich viel Zeit. Sie spielen einen langen Ball über unsere linke Seite, über ihre rechte Seite auf, ich glaube, es war auch wieder Kenny, ne? Das war eh der beste Mann
auf jeden Fall. Gestern. Ja, der hat richtig Betrieb gemacht.
Ja, Weckesser kommt nicht in den Zweikampf, kommt nicht hinterher, ist zu langsam. Kenny zieht in den Strafraum ein, flankt in die Mitte und da steht Schuler und nickt ein. Kral ist noch dran, kann das 1-0 aber nicht mehr verhindern.
Ja, also das war eine von einigen Aktionen, die dann folgten, wo man gemerkt hat, dass gerade wenn Kenny oder wenn generell über die Außen mit Dynamik reingezogen worden ist in unseren Abwehrverbund, dann hat sich teilweise in der Restverteidigung, also in der letzten Linie, die Ordnung einfach komplett verabschiedet. In dem Fall war einfach vollkommen unklar, wer geht auf den Ballführenden. Weckesser kommt mit dem ersten Kontakt von Kenny gar nicht klar, kommt nicht hinterher, läuft auch nicht gut an in der Situation, sucht nicht den direkten Weg nach hinten, sondern läuft den direkten winkelverkürzenden Weg Richtung Tor, sondern läuft so einen kleinen Bogen, weil er, glaube ich, denkt, er kommt noch in den Kontakt rein, aber Kenny, super erster Kontakt, legt ihn sich wahnsinnig gut vor. Tomiak ist im inneren Konflikt Gehe ich auf den ballführenden Kenny oder halte ich die Tiefe und gehe mit Schuler? Ich glaube auch, dass er ehrlich gesagt Schuler aus den Augen verliert, sich Richtung Kenny orientiert, weil er merkt, Weckesser kommt nicht hinterher und dann reicht ein Chip und halt die Körperlänge von Schuler und das gute Kopfballspiel. Kral ist noch dran, aber keine Chance.
Ja, die Situation ist auch scheiße für einen Innenverteidiger.
Total.
Ja, also ja. Kenny kommt da, Weckesser ist ja geschlagen in dem Moment schon, als Kenny da mit Tempo in den Strafraum einzieht.
Ja.
Da siehst du dann immer blöd aus
als Innenverteidiger. Aber auch Jamra, Kalotsch oder Touré füllen den Raum halt nicht auf. Also das muss man auch sehen. Das war wirklich, ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass mit diesem einen Pass das funktioniert. Das war ja wieder im Prinzip einfach ein langer Ball aus der Kette heraus, hinter unsere Kette. Und das hat eigentlich nie richtig funktioniert, auf beiden Seiten. Diese langen Bälle waren jetzt nicht unbedingt das Mittel der Wahl, was super funktioniert hat. In dieser Situation war es aber so. Und das liegt an der individuell guten Qualität von Kenny. Ja.
Das ist übrigens schon auch ein Fortschritt, den wir gemacht haben im Vergleich zur letzten Saison, wo diese langen Bälle uns sehr oft sehr wehgetan haben. Also das haben wir tatsächlich bis auf diese Situation jetzt doch weitgehend abgelegt.
Ja, Tomiak hat dann noch das Abseits aufgehoben in der Mitte, wenn ich mich richtig erinnere an die Spielsituation. Also das hatten wir auch unter Gramotzes, wo wir gesagt haben, ey, wir stehen zu hoch, die Mannschaft ist noch nicht an die Abseitsfalle oder an dieses Abseitsstellen gewöhnt. In der Situation macht Tomiak zwei Schritte zu weit in die Tiefe. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen unser Spielansatz, dass einer der beiden Innenverteidiger, also entweder Tomiak oder Heuer, halt einfach die Tiefe ein bisschen mehr hält. Die stehen nicht immer unbedingt auf einer Linie, sondern ein bisschen gestaffelt. Und das ist auch okay. Also wenn da noch einer aus dem zentralen Mittelfeld schneller schaltet, mit hinten reinrückt, wird es vielleicht gar nicht so eine Riesenchance. Es war ein sehr puristischer Ansatz von Hertha, der halt mal funktioniert hat. Und wir waren, glaube ich, überrascht, weil es eigentlich nicht der Spielansatz von Hertha ist, lange Bälle hinter die Kette zu spielen.
Es hat ja auch nicht lange gehalten, das 0:1, nämlich nur, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, 4 Minuten. Dann gleicht Philipp Clement in der 32. Minute aus mit einem, wie ich finde, wirklich Riesentor.
Ja.
Also dieses Tor ist echt unterschätzt.
So. Ja.
Und das ist, glaube ich, auch ein Tor, das in unserer Mannschaft nur Philipp Clement so schießen kann. Er hat ja schon mal so ein Ding gemacht. Ich meine, es war in Nürnberg, kann das sein?
Er hat mal vielleicht einen Freistoß reingepfriemelt und hat uns damit noch einen Unentschieden gesichert. Das war, glaube ich, in Nürnberg.
Es war auch mal so ein Ding wie gestern. Ich beschreibe es kurz. Wir haben Ecke von, ich meine, links, ne, Weckesser schlägt die Ecke. Jetzt habe ich gerade hier den Faden verloren. Herr Thaler kriegt den Ball nicht weg, es ist ein bisschen wild. Und am Ende fällt der Ball Clement am rechten Rand des Strafraums praktisch vor die Füße und er schiebt ihn mit dem linken Innenrist komplett überlegt und zielgenau in die lange Ecke.
Ja.
Vorbei am Torhüter der Hertana, vorbei an drei Abwehrspielern, die alle irgendwie beömmelt reingucken, aber letztlich dann auch nichts machen können. Ein sehr, sehr, sehr überlegter Schuss. Ich bleib dabei, so ein Tor kann in unserem Kader eigentlich nur Philipp Clement schießen.
Ja, das war technisch absolut einwandfrei. Und man muss auch sagen, der Ball hatte jetzt nicht wahnsinnig viel Druck. Der war einfach nur in Anführungszeichen platziert. Und es gibt keinen anderen Weg für diesen Ball außer diesen, wenn du ihn ins lange Eck buxieren willst. Und das hat er wirklich wahnsinnig gut gemacht. Man muss aber auch sagen, das klappt bei 10 Versuchen vielleicht einmal. Auch bei einem Philipp Clement. Der ist durch viele Beine durch, der hatte nicht viel Druck. Aber ja, so ein Tor darf man auch mal schießen. Und es war gut gemacht. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Das war schön mit Gefühl und er hätte auch draufpölen können und ihn mit Druck da. Und das hätte wahrscheinlich nichts gebracht. Dafür war zu viel Verkehr zentral vorm Tor. Super Tor.
Der hat schon mal irgendwo so eins gemacht. Das fällt mir bestimmt noch ein. Und wenn nicht, wenn es euch einfällt, schreibt uns teufelimdetailpodcast@gmail.com oder über Instagram oder X.
Yes.
Wir machen weiter im Spielfilm. 36. Minute. Müssen wir über Elfmeter für Hertha diskutieren?
Moment, ich muss gucken, was ich mir aufgeschrieben habe.
Also ich glaube, ich weiß nicht genau, welcher Herr Tana Spiele da in den Strafraum reinzieht. Und ich meine, Heuer, ich weiß. Heuer oder Weckesser kommen dann. Herr Tana hebt schon sehr früh ab. Mhm. Bei Sky waren sie sich sicher, dass es kein Strafstoß war. Ich war mir da im ersten Moment nicht so sicher.
Es sah schon ziemlich gewollt aus, Kontakt gesucht aus. Was ich finde ist, wenn du den nicht pfeifst, musst du gelb geben.
Ja.
Weil, also das war jetzt kein Abspringen, um einen Kontakt zu vermeiden oder sowas, sondern das war wirklich Abspringen, damit es spektakulär aussieht. Und wenn dann ein Kontakt zustande kommt, ist das ein Elfmeter. Wenn du den nicht gibst, also da gibt es für mich keinen, das war mir nicht genug. Wenn es da einen Kontakt gibt, dann ist das ein Elfmeter. Und wenn es keinen Kontakt gibt und er so fällt, ist das ein Schwalbe und gelb. Das wäre für mich die Interpretationslinie gewesen. Obwohl ich sagen muss, dass der Schiri im Gegensatz zum letzten Spiel meiner Meinung nach einen für diese Partie guten Job gemacht hat. Er hat viel laufen lassen, er war jetzt nicht derjenige, der das Spiel komplett zerpfiffen hat, und er hat den Spielern relativ viel Eigenverantwortung übergeben, die Dinge gut zu lösen, und sie sind damit auch sehr verantwortungsvoll umgegangen. Also es war jetzt kein Gehacke. Es war ein intensives Spiel, aber es war kein unfaires Spiel.
Sie sind damit sehr verantwortungsvoll umgegangen.
Ja, klar. Es gibt Schiris, wenn es gibt Schiris, die lassen laufen und dann wird es aber auch ein Getrete. Also hatten wir auch schon. wo war das, wo mir das so aufgefallen ist? Das hatten wir schon diese Saison. Gegen wen haben wir denn gespielt? Gegen Ulm,
Ingolstadt.
Ja, gegen Ingolstadt war das ganz extrem. Also da war der im Pokal, da war der Schiri einfach echt, der hatte keine Linie.
Ja.
Und das hat dazu geführt, dass das ganze Spiel im Prinzip von ihm geprägt wurde. Das war gestern nicht der Fall. Also der Schiri hat einen meiner Meinung nach guten, moderaten Job gemacht. Und die Spieler sind aber auch verantwortlich mit der Freiheit durch den Schiedsrichter umgegangen. Also es war kein unfaires Spiel.
Apropos keine Linie. Unsere Abwehr hatte in der Folge auch keine Linie mehr. Mhm. Ach so, vielleicht noch ganz kurz. Dieser vermeintliche Elfmetersituation mündet dann auch wieder in einem Gegenzug von uns, den Opoku stark abschließt, aber etwas zu zentral. Mhm. Der war dann doch einfach zu halten. Mhm. Und danach brennt es lichterloh vor unserem Tor. Aber die Hertaner kriegen den Ball einfach nicht reingestolpert. Stattdessen machen wir das 2:1. Sprichwörtlich aus dem Nichts. Hertha ist am Ball. Wir stehen in dieser Situation dann doch mal etwas höher mit Hanslik und mit Opoku, die aber auch kein wirkliches Pressing spielen. Die stehen halt da. Aber der Hertha-Innenverteidiger Gechter will, meine ich, den Ball zu Demme spielen. Ja. Demme bewegt sich in dem Moment aber weg und letztlich landet das Ding bei Hanslik. Der muss nur nach links legen zu Opoku, der sich eigentlich, ich habe da schon geflucht, etwas zu weit nach links dann bewegt, aber mit Hilfe des Innenpfostens dann eben doch das 2:1 erzielt.
Ja, das war ein super Abschluss. Also sowohl das Tor von, also ich fand das sogar noch ein bisschen anspruchsvoller vom Abschluss, was Opoku gemacht hat, weil eigentlich war der Winkel zu für einen flachen Ball. Und den hat er wirklich drumrum, um den Torhüter rumgezirkelt und dann schön mit einem Spin an den Innenpfosten gesetzt. Das war schon ziemlich stark, wenn er das genauso wollte. Das fand ich von der Klarheit und von dem, was du an Skills brauchst und was du dir auch zutraust, an Skills zu haben, noch mal ein bisschen klarer als das, was Clement gemacht hat. Clements Abschluss war super und er war platziert, aber sehr viel mit Zufall, dass der da durchrutscht. Und bei Opoku war es, er hat einen Schuss und er setzt ihn so. Das war schon stark. Das muss man schon mal hervorheben. Das war ein sehr starker Abschluss.
Total. Und ich bin froh, dass Opoku geschossen hat und nicht nochmal drüber nachgedacht hat, noch einen Haken zu machen.
Ja, aber vielleicht nochmal ganz kurz zum Aufbau, weil du gesagt hast, es war. Ich hab das nicht so gesehen, dass wir nur in der Situation so gepresst haben. Das war das Klassische, meiner Einschätzung nach war das wirklich das, was wir über die ganze erste Halbzeit gesehen haben. Wenn Hertha mal den Spielaufbau geordnet gemacht hat, haben wir genauso verteidigt dagegen. Also Hanslik hat sich an Dämme orientiert, stand ein bisschen tiefer. Rechts steht Clement, links steht Opoku. Die machen ein bisschen Druck durch diagonales Anlaufen, stellen sie die vor allem die Wege für den Spielaufbau nach außen zu. Das heißt, der Spielaufbau wird über die Mitte erzwungen von Hertha. Und da Fehlpass, eine Unkonzentriertheit, eine kurze Abstimmung, eine halbe Sekunde zu spät gepasst. Und dann ist Hanslik da, der halt da einfach super antizipiert. Und das ist so gewollt. Das war auf der einen Seite ein Fehler von Hertha, ganz klar, und von Gechter in persona. Aber das war natürlich auch genauso gewollt, provoziert, verteidigt von uns.
Das wollte ich gar nicht anders ausdrücken. Ich meinte nur im Vergleich zum 0:1 15 Minuten vorher, ja, wo wir ja gesagt haben, dass wir uns da eben sehr weit zurückziehen und eben überhaupt nicht angelaufen sind in dem, ja, Moment. Dann sind wir in der Halbzeit. Es steht 2:1 für uns. Ich würde sagen, etwas glücklich, weil Hertha dann eigentlich doch weitgehend die Spielkontrolle hatte. Die Chancen waren bei uns.
Ja, die Halbzeitdaten sind eigentlich sehr ausgeglichen. Also ich habe mir auch in der Halbzeit nochmal die X-Goals angeguckt. Die wären 1,07 für Lautern zu 0,98 von Hertha. Also eigentlich wäre 1:1 nach X-Goals das Ergebnis. Wir führen 2:1, wir haben ein bisschen mehr. Wir haben 5 Abschlüsse, Hertha 3, alle aufs Tor übrigens. Also sowohl wir als auch Hertha haben in der ersten Halbzeit alle Abschlüsse aufs Tor gebracht. 35% Ballbesitz, daran sollte sich auch nicht wirklich mehr viel ändern. Was sehr auffällig ist, sowohl in der Halbzeitstatistik als auch in der Gesamtstatistik, ist, unsere Passquote ist unterirdisch. Das liegt natürlich an unserem risikoreichen Spiel nach vorne und nach wenig gepflegten Spielaufbau, den wir gesehen haben, aber 67% Passquote ist schon schwach. Also jeder dritte Pass findet nicht den Abnehmer. Das hat man schon gemerkt.
Ja, und wir hatten auch echt sehr wenig den Ball. Mhm. Das ist schon, also hier bei FUTMOB, die reden sogar nur von 30% für uns Ballbesitz.
Also,
das ist schon echt sehr, sehr wenig.
Vielleicht ist
es nur in der ersten Halbzeit jetzt.
Ja, vielleicht noch mal ein ganz kurzer Exkurs, weil mir das auch nicht klar war. Lange Zeit. Ballbesitz bedeutet nicht die Zeit, die du in Ballbesitz bist. Also da sitzt niemand mit der Stoppuhr und guckt, wie lange bist du im Ballbesitz, und nachher hast du eine Minutenzahl und das wird dann in Verhältnismäßigkeiten, in Prozentzahlen zueinander gesetzt, sondern es sind tatsächlich die gespielten Pässe. Die gespielten Pässe sind im gleichen Verhältnis wie der Ballbesitz. Also wir haben 103 Pässe gespielt und davon 67% an den Mann gebracht. Hertha 254 Pässe und davon knapp 90% an den Mann gebracht. Nur mal für die Verhältnismäßigkeiten. Deshalb hatten wir in der ersten Halbzeit 35% Ballbesitz und Hertha 65.
Dann gehen wir gleich in die zweite Halbzeit, oder? Es gab keine Wechsel zur Halbzeit. Beide Mannschaften kommen raus, wie sie reingegangen sind. Und wir haben die erste Chance, die ersten 5 Minuten, die ersten 5-6 Minuten gehören wieder uns. Es ist Philipp Kalotsch, der nach einem Pass von Clement aufs kurze Eck abzieht. Das Ding ist letztlich ungefährlich. Torhüter von Hertha lenkt zur Ecke ab. Es war zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, die 8. oder 9. Ecke schon.
Das kann gut sein.
Am Ende werden wir 11 Ecken haben. Das ist schon echt richtig viel. In dem Fall kommt aber nicht sehr viel raus. Ein paar Minuten später hat Ritter noch einen Abschluss, der ebenfalls zur Ecke abgefälscht wird. Auch da kommt nichts raus. Und dann fällt plötzlich wiederum, ich würde sagen, aus dem Nichts das 2:2 durch Scherhand.
Ja, genau.
Man muss das wirklich so sagen, wir pennen komplett. Hertha braucht, ne, wie heißt denn der Torhüter von Hertha? Über den rede ich die ganze Zeit und ich weiß seinen Namen nicht. Schlecht vorbereitet.
Ja, gute Frage. Ich habe noch nicht Ernst. So viel mit Hertha. Ja.
Ernst heißt er. Tjaak Ernst. Der hat den Ball. Und es braucht 1, 2, 3 Stationen, dann steht es plötzlich 2:2. Ich meine, Dardai macht einen Spielaufbau, spielt das Ding zu Karbovnik.
Ja.
Der ist komplett frei, weil Clement nicht auf die Idee kommt, da mal ordentlich ranzugehen, weil Chamra aus meiner Sicht zu spät hinrückt und ihn versucht zu attackieren. Als Chamra kommt, ist der Ball praktisch schon bei uns im Strafraum. Touré steht irgendwie so zwischen Scherhand und Ball, weiß nicht genau, was er tun soll. Auch wieder eine echte Kacksituation für Touré.
Ja.
Und Kabovnik spielt das Ding eben dann nach innen und nicht nach außen. Man könnte natürlich darüber reden, dass Touré etwas zu weit außen positioniert ist. Vielleicht muss er weiter drinnen stehen, damit zumindest dieser Pass in die Zentrale nicht passieren kann. Dass Kabovnik eben außen rum spielen muss. Dann wird es vielleicht nicht unmittelbar gefährlich. Hat er nicht gemacht. Scherhan schiebt das Ding aus spitzen Winkel von links ein. Und ich finde, wir müssen darüber reden, ob Julian Kral diesen Ball nicht halten muss.
Ja, kann man drüber diskutieren. Also ich glaube, es war nicht das beste Spiel von Julian Kral. Dafür hat er uns in den drei Spielen davor die Punkte festgehalten, was man auch sagen muss. Ja, er kann den vielleicht, ich würde jetzt nicht sagen, er muss ihn, weil es ein sehr spitzer Winkel ist, er muss ihn jetzt nicht unbedingt halten, meiner Meinung nach. Aber ja, ich sag mal, wahrscheinlich hält er den auch in den allermeisten Fällen. Aber auch da muss man sagen, es gab davor auch Situationen, wo Kral gut rauskommt, wo er schon Situationen einfach auch klärt, ohne dass es überhaupt zu einem Abschluss kommt, weil er ein gutes Positionsspiel hat in seinem 16er, in seiner Strafraumbeherrschung, da wirklich auch Risiko geht, ja, auch rausgeht, aktiv ist, der wirklich dagegen geht, der dagegen hält als Torhüter. Und ja, klar, unglücklich, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein klarer Torwartfehler ist. Das ist meine Position.
Der Ball geht schon echt ziemlich dicht an ihm vorbei.
Ja. Das Gleiche könntest du auch über den Abschluss von Clement sagen. Der geht auch ziemlich, also der ist auch lange am Boden und flach und nicht wirklich schnell. Und trotzdem würdest du auch hier nicht sagen, dass das Ernst, heißt er, ne? Da einen Fehler macht. Weil so solche Dinge, die sind halt gut, das war ein gut platzierter Schuss auch. Also.
Ja, total, total. Es ist wie immer, es ist eine Fehlerkette natürlich. Und ich finde schon, dass man da Kral nicht komplett rausnehmen kann in dem Fall.
Also ich denke, was du da sagst, ist ja eigentlich richtig. Also wir haben dadurch, dass wir über die rechte Seite halt Touré immer weit nach vorne gezogen haben, kam es oft vor, dass er dann gegen den Ball so ein bisschen im Rückwärtslaufen agieren musste und im Rückwärtslaufen verteidigen gegen einen auf dich zulaufenden Angreifer ist immer schwierig, weil du musst dir überlegen, wie timest du den Zweikampf mit dem Ballführenden, du musst gleichzeitig noch gucken, dass du die Passoptionen zustellst und da fehlt der Druck von Clement vorher. Ja, also das war sozusagen das, was ja dann auch dafür, ich schätze mal, was der Grund war, warum er dann in der 59. Minute ausgewechselt wurde und Redondo kam, der das aber, ich liebe Kenny Prinz Redondo, aber der war die ersten 15 Minuten völlig desorientiert gegen den Ball. Das erinnert mich ein klein wenig an die Saison, an die erste Zweitligasaison, wo Redondo einfach der unbenommen ein Spieler ist, der wahnsinnig viele Fähigkeiten hat, Geschwindigkeit, der eine gute Technik haben kann, der auch einen guten Abschluss haben kann, der ein guter Teamplayer ist, der eigentlich auch gut defensiv arbeiten kann, aber der einfach im Positionsspiel defensiv einfach beim Pressing ganz oft die falschen Entscheidungen trifft. Und da gab es wirklich eine Szene, also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber da hat es ein Einzelcoaching gegeben. Von Anfang in Richtung Kenny Prinz Redondo. Man sieht auch mir ist es aufgefallen, in der TV-Übertragung ruft er fünfmal Kenny, Kenny, Kenny. Die Tiefe, ja. Und dann, man hat gemerkt, Redondo wollte dann auch im Prinzip direkt auf die erste Linie laufen, musste aber, weil das Anfangsprinzip ist, gleichzeitig durch ein diagonales Anlaufen auch den Passweg zustellen. Und das ist ihm genauso wenig gut gelungen, wie es in einzelnen Situationen Philipp Clement gelungen ist. Da muss man wirklich sagen, also auf der rechten Seite, ich glaube mit Yokota heißt er? Nee, wie heißt der neue?
Daisuke Yokota.
Genau, vielleicht, da habe ich gelesen, dass er definitiv auch einer ist, der die rechte Seite beackert, der auch defensiv gut mitarbeiten soll. Vielleicht wird es dazu führen, dass wir da ein bisschen mehr Stabilität haben, sollte er dann rechts auf dem Flügel mal spielen. Und dann kann Redondo vielleicht andere Rollen ausfüllen.
Das war in der Tat sicher nicht Redondos bestes Spiel gestern. Man muss aber auch dazu sagen, dass er natürlich aus einer längeren Verletzung kommt.
Ja, und man darf ihm
Spielpraxis hat.
Und man darf ihm auch nicht die alleinige Verantwortung geben. Also es ist nicht immer nur ein Spieler. Nicht die erste Pressinglinie ist immer diejenige, die die Fehler macht. Generell unsere rechte Seite war nicht gut aufgestellt. Auch zentral im Mittelfeld war in einigen Situationen wieder mal auf unserer rechten Seite kein Kontakt zwischen den zentralen Spielern. Jamra, Karloc auch, obwohl Karloc eher sich meiner Meinung nach in der zweiten Halbzeit eher ein bisschen auf links orientiert hat, defensiv, aber sei es drum, da fehlt noch ein bisschen Bindung, da fehlt noch, also es ist wieder mal einfach durch Überladen der Seiten bei uns relativ schnell Gefahr zu erzeugen, weil wir einfach da noch nicht so eine Kompaktheit haben auf den Flügeln. Wir haben, und unser Plan ist es, eine sehr kompakte Zentrale zu haben. Und wenn das dann halt in letzter Linie auch nicht funktioniert, siehe Touré, der dann ein Stück zu weit rausrückt, dann haben wir halt das Problem, dass wir keine, weder die Zentrale noch die Seite wirklich gut zu haben, finde ich.
Ja. Generell waren wir in dieser Phase des Spiels ohnehin zunehmend sehr unkonzentriert. Wir haben sehr viele kleine Fehler gemacht, sehr viele blöde Fehlpässe. Es ist mal wieder, es fällt mir wirklich auf, ist mal wieder so Minute 50 bis 65, 70. Wir haben es schon ganz oft besprochen. Das ist so dieser Zeitraum im Spiel, der uns so oft auf die Füße gefallen ist, letzte Saison schon und auch diese Saison. Wir haben es auch im Spiel gegen Ulm, das wir ja hier im Podcast auch besprochen haben, war es ähnlich. Da war auch so das so der Zeitraum, wo wir einfach nicht so richtig auf dem Platz waren.
Ja, das stimmt.
Da war es genauso, ne? Dann in der 63. unterläuft Weckesser total unnötig einen langen Ball auf Außen. Kral macht den Winkel, also Kenny ist dann auch durch. Kral macht den Winkel zu, sodass dann am Ende da nichts passiert. Und in der 64. fällt dann eben dann auch folgerichtig das 3:2 für die Hertha.
Ja.
Auch wieder so ein Ding, wo wir einfach bockschlecht verteidigen. Wir sind eigentlich in Überzahl. Ich meine, dass Karloc und Chamra auch hinten reingerückt sind.
Karloc ist noch im Zweikampf und ist auch noch dran. Aber dann durch die diagonale Verlagerung auf rechts, damit hatten wir echt Probleme. Wir selbst haben kaum diagonale Verlagerungen hinbekommen. Immer dann, wenn es sozusagen verlagert worden ist, das Spiel, haben wir extreme Probleme gehabt. Ja. Vor allem mit der Geschwindigkeit von Kenny.
Lass mich die Szene kurz beschreiben.
Entschuldigung, ja.
Es war so, Hertha kommt zentral links und gewinnt ganz viele solche 50-50-Dinger. Ne? Das sind alles so Zweikämpfe, die können auch anders ausgehen. In dem Fall gewinnt sie halt jedes Mal der Herthaner Spieler. Vor allen Dingen Schuler in dem Fall. Und ich weiß nicht, wer noch dabei war. War Dämmer noch dabei? Keine Ahnung. Der jedenfalls legt den Ball eben auf rechts raus, wo Kenny in der Breite mitgelaufen ist. Der kann wieder in den Strafraum einziehen und spielt natürlich einen fantastischen Ball in die Mitte an allen vorbei und Schuler muss nur noch reindrücken.
Ja, und Schuler wird da auch sehr, sehr allein gelassen. Also es ist ja im Prinzip wieder mal so ein bisschen ein verlängerter, mit Zweikämpfen unterbrochener Doppelpass. Und Schuler läuft da eigentlich sehr, sehr einfach in den Fünfer rein. Heuer geht nicht die Tiefe mit, Tomiak geht nicht vor den Mann oder kommt nicht vor den Mann und so ist es eigentlich relativ leicht. Kral kommt nicht raus, der Ball kommt perfekt und dann, ja. Also da muss einfach mehr Dynamik in die Restverteidigung rein. Da ist Jannis Heuer ein bisschen schlafmützig in der Situation, finde ich. Ja.
Das war so der Moment, wo ich dann eigentlich dachte, okay, jetzt haben wir 15 Minuten gewankt, jetzt fallen wir. Tun wir aber nicht. Wir gleichen schon wieder aus.
Ja.
In der 68. Minute. Vorher, darüber möchte ich bitte noch sprechen. In der 67. Auch ein Ding, was eigentlich echt gefährlich werden muss. Chamra erobert den Ball. Ritter spielt zu Ritter. Der sieht Hanslik am Strafraumrand und läuft dann direkt ein, aber Hanslik sieht ihn nicht.
Ja. Ja.
Wenn Hanslik das Ding in dem Moment in der 67. nochmal nach links quer in den Strafraum legt, dann steht Ritter da völlig blank. Hansi entscheidet sich aber für einen Abschluss, der dann sehr ungefährlich war.
Ja, der zur Ecke führt. Ja.
Der zur Ecke führt.
Die dann wiederum im Prinzip in der Konsequenz die Folge hat. Dass,
stimmt, also eigentlich hat Hanslik alles richtig gemacht.
Eigentlich war das perfekt.
In der 68. nämlich... Ah, nee, das war doch gar nicht nach einer Ecke, das 3:3 von Tomiak.
Nee, aber das war im Anschluss an der Ecke. Das war
ja,
Ecke.
Das stimmt.
Und dann wäre es im Prinzip Umschaltsituation für Hertha gewesen. Dann holt Karloc den, indem er sich einfach davor stellt, den Ball, spielt ihn wieder zurück.
Auf Opoku.
Richtung Opoku. Und der mit der Kackflanke des Jahres. Also ich weiß gar nicht, was das war. Also es war wirklich so sehr, sehr seltsames, sehr langsames, krummes Ding, das sich dann irgendwie so durchschlawinzelt zu Tommy
der wollte,
am langen Pfosten.
Ich kann
der
ist sagen, dann
im Stile von einem Zlatan, einmal um den Gegner rum und dann einfach ins kurze Eck reinzimmert. Ja, also das war schon ein klassisches Boris Tomiak-Tor.
Ich kann dir genau sagen, was das war. Opoku wollte das Ding eigentlich ins lange Eck schlenzen, aber verhaut den Ball total, er ärgert sich auch. Ne? Muss man die Zusammenfassung nochmal anguckst, er steht dann ja immer so da, er macht ja immer diese, wie soll ich das beschreiben, so im ist schwierig, wenn ich dir das zeige und die Podcast-Hörer sehen es nicht.
Ja, mach aber. Es sieht witzig aus für mich.
Er guckt dann immer so Richtung Himmel und hebt so die Hände und so, als würde er denken so, mein Gott, was habe ich jetzt schon wieder gemacht? In dem Fall ist aber tatsächlich ganz gut, weil das Ding eben bei Tomiak landet und er haut ihn mit links rein. Wir haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Meiner Ansicht nach muss Ernst das Ding halten. Also das ist für mich ein ganz klarer Torwartfehler.
Ich habe da eine andere Position, das haben wir schon geklärt im Vorgespräch, das wird niemals ans Licht kommen, was meine Position ist. Ich finde, der Abschluss ist zu hart und aus zu kurzer Distanz, als dass man jetzt sagen könnte, das ist ein klarer Torwartfehler. Klar, kurze Ecke gehört dem Keeper, da muss er da sein, aber aus der Situation, also da vernascht auch einfach Tomiak da irgendwie mit einem Bauerntrick, sorry, wenn ich das so sage, aber das ist einfach nur einmal schnell rübergelegt, den Außenverteidiger Sefü, ich weiß nicht genau, wie er...
Sefü,
ja, keine Ahnung, und das ist einfach super easy und dann knallt er ihn halt einfach mit ordentlich Karacho an die Hand und dann geht er an die Unterkante der Latte und rein, also ich weiß nicht, ob man da jetzt unbedingt von einem Torwartfehler reden muss.
Ja, der Ball kommt schon ziemlich direkt auf ihn zu, wenn er zwei Hände hinbringt, dann ist das Ding wahrscheinlich gesichert.
Ja klar, aber guck dir einen Handballtorhüter an. Also da ist das Tor noch kleiner, da kommen die Bälle mit einer extremst hohen Geschwindigkeit und trotzdem hältst du nicht jeden. Da wird auch keiner von Fehlern sprechen.
Handball-Fußball-Vergleiche sind meistens nicht gewinnbringend, mein lieber Sebi.
Ich weiß es nicht. Ich fand's vergleichbar.
Was man jetzt sagen kann, glaube ich, das wollte ich die ganze Zeit schon mal sagen. Der größte Unterschied eigentlich im Spiel gestern zwischen uns und zwischen Hertha, und dafür ist dieses Tor das beste Beispiel, war aus meiner Sicht, dass Hertha mit einem Plan nach vorne in die Offensive gespielt hat, da ziemlich genau wusste, was sie tun wollen, stringent das dann auch stellenweise über weite Strecken dann auch gespielt hat. Und wir kamen eigentlich immer mit der Emotion.
Wir kamen.
Und das ist so eine Sache, das hat uns vor 2 Jahren den sprichwörtlichen Arsch gerettet, als wir diese fantastische Hinrunde unter Schuster gespielt haben. Auch da kam man viel mit der Emotion. Letztes Jahr war das auch schon so. Das ist natürlich geil, so wenn wir am Ende gewinnen. Ich erinnere an das 3-3 gegen Heidenheim oder das 4-4 gegen Magdeburg, oder zumindest Unentschieden spielen, nicht gewinnen, aber Unentschieden spielen und dann wirklich Spektakel haben und am Ende eben auch was mitnehmen, ist das alles super. Und das davon träumt man dann, und bei Sky sind sie begeistert wegen Stimmung auf dem Betze und typisches Betze-Spiel. Es wäre meiner Ansicht nach jetzt aber schon mal langsam an der Zeit, dass wir auch uns ein stringentes Offensivspiel zulegen und nicht immer nur mit diesem Hauruck- und Druck-Fußball agieren.
Also wir sind ja am 4. Spieltag, ja, und wir haben noch lange Zeit, unser Aufbauspiel zu kultivieren. Wir haben jetzt einen Trainer, der eine neue Ausrichtung sucht und der das insgesamt, also wenn du jetzt die ersten 4 Spiele anguckst, besser macht als, sportlich gesehen, besser macht als die 2 Versuche, die wir letztes Jahr erlebt haben nach Dirk Schuster. Also Gramozis hat es auch probiert und da hat es überhaupt nicht funktioniert. Funkel hat es dann wieder zurückgedreht. Und jetzt kommt Anfang und etabliert was Neues. Und ich finde, also ich bin bei dir. Wir haben noch kein gepflegtes, richtiges, ja, also wirklich auch sicheres Aufbauspiel aus, wenn wir selbst im Ballbesitz sind. Das haben wir noch nicht, aber ich finde es auch vom Anspruch her ein bisschen überzogen zu sagen, das müssten wir jetzt schon haben. da sind viele Dinge neu in dieser Mannschaft, da sind viele Abläufe neu, da sind Spieler auf zentralen Positionen neu dazugekommen, Stichwort Jamra, der eine zentrale Position einnimmt, im, nicht nur auf dem Platz, sondern auch im, in der Spielidee von Markus Anfang. Und das dauert seine Zeit, bis wir das sehen. Ich finde, wir haben schon viele Elemente gesehen, die wir letzte Saison so in der Form nicht hatten. Aber da können wir, glaube ich, nach der Spielbesprechung nochmal drauf kommen.
Du bist sehr konfrontativ heute Morgen jedenfalls.
Ich bin auf Krawall.
Es ist der Tag des Herrn, vergiss das nicht.
Okay, ich zügel mich jetzt wieder. Wo ist mein Ritalin? Egal.
Also, es steht 3-3 und jetzt springen wir ein bisschen schneller durch, denn jetzt spielt eigentlich nur noch Hertha BSC Berlin. Die laufen an, wir kommen jetzt überhaupt nicht mehr mit. Ich bin dann auch mit dem Schreiben auch kaum noch mitgekommen, weil echt eine Situation die nächste gejagt hat. Mhm. In der 72. kommen dann Elvedi, Mause und Ache für Opoku, Weckesser und Chamra. Ich persönlich hätte Opoku nicht rausgenommen, vielleicht war er ausgepumpt. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Eigentlich ist jetzt nur noch Hertha am Spielen. Ne? Die können dann auch sehr, sehr leicht, sehr, sehr einfach in unseren Strafraum spielen. Immer wieder rutscht der Ball da rein. Wir kommen nicht dagegen. In der 76. gibt es so einen Ball, Querpass, ich glaube auch wieder von Kenny, der durchrutscht. Keiner kommt ran. In der 77. zieht Scherhand nochmal ab, Kral pariert. Und in der 79. fällt dann eben doch das 3-4 aus unserer Sicht.
Ja, also was man vielleicht nochmal sagen muss. Du hast den Wechsel eben kurz abgehandelt. Ich finde, wir sollten nochmal genauer hinschauen. Weil das ist der Zeitpunkt, wo wir von einem Stürmer auf zwei Stürmer umstellen. Wir haben zu diesem Zeitpunkt auf ein 4-4-2 umgestellt. Oder auf ein 3-5-2. Je nachdem, in welcher Spielsituation wir uns befunden haben. Und die Idee war schon, das hat auch Anfang gesagt, nach dem Spiel und auch in der PK, dass man sagt, okay, man will jetzt noch dieses Spiel ziehen, ja, also 3-3, ja. Vielleicht ist das Momentum auf unserer Seite, jetzt zwei zentrale Stürmer mit Mause, mit Ache und jetzt einfach gib ihm. Die Idee war sicher auch, dass man gesagt hat, okay, mit einem 4-4-2 kommt man vielleicht besser rein, die Außen zu doppeln, dann auch gegen den Ball da nochmal drauf zu reagieren, dass Hertha die ganze zweite Halbzeit versucht hat, über die Flügel zu kommen und die zu überladen und dann diagonal rauszugehen, das Spiel zu öffnen, in die Breite zu gehen und dann wieder zurückzuspielen, das war, glaube ich, der grundsätzliche Gedanke. Es ist Risiko nehmen. Du nimmst dir eine defensive Option und schaffst dir eine Offensive. Und da muss man sagen, dieser Effekt ist komplett verpufft. Also der Mehrwert, es gab für mich offensiv keinen Mehrwert dadurch, dass wir zwei richtige Stürmertypen auf dem Platz hatten mit Mause und Ache. Hat für mich keine Wirkung entfaltet. Weiß nicht, ob du es anders gesehen hast. Aber,
nee, ich finde, Mause hat einfach auch kein gutes Spiel gemacht.
Gar nicht. Nee, also der hatte gar keinen Impact. Nee. Mhm.
Die wenigen Male, die er am Ball war, ist er noch meistens verpufft. Auch ich erinnere mich an eine Szene, die habe ich gar nicht aufgeschrieben, wo er mit Ache gemeinsam im Strafraum steht, aber dann den Ball nicht richtig kontrolliert bekommt und am Ende dann Ache auch nicht sieht, sondern dann irgendwie einen ganz schwachen Abschluss dann macht. Ja, wir werden eh gleich noch über Yannick Mause sprechen müssen. Heißt er Yannick? Ja, ne? Yannick Mause.
Ich glaube, ja. Ja.
Sprechen müssen wegen dieser WDR-Doku. In dem Fall wäre es, ja, also spielerisch war das gestern wenig.
Ja, es hat auch keinen Effekt gehabt. Also auch taktisch war das jetzt nicht das, wo ich gesagt habe, yo, da hat sich jetzt nochmal was ergeben. Da gab es jetzt völlig neue Ansätze oder so. Das war eigentlich relativ wirkungslos. Ich fand, wir haben uns ein bisschen Stabilität im Zentrum genommen und keine Durchschlagskraft nach vorne geschaffen. Das war die Idee, das hat nicht funktioniert.
Ich habe übrigens ziemlich Quatsch geredet, denn es war natürlich nicht so, dass nach dem 3-3 dann Hertha komplett da das Spiel übernommen hat. Wir hatten noch zwei gute Gelegenheiten. Also Hertha läuft dann tatsächlich an und wir kommen eigentlich kaum ins Spiel, gewinnen aber trotzdem irgendwie den Ball sehr glücklich und Ritter kommt zum Schuss, wird geblockt, der Ball landet plötzlich vor Redondos Füßen, der vergibt freistehend vor dem Keeper, könnte auch abseits gewesen sein, keine Ahnung, wurde dann auch im Fernsehen nicht mehr aufgeklärt. 3 Minuten später hat Ache seine erste Kopfballgelegenheit, nach dem Einwurf auf unserer linken Seite erobern wir den Ball.
Ja.
Ache kommt an die Kugel, leitet direkt nach rechts auf Touré, läuft ein, Touré sieht das, spielt eine butterweiche Flanke auf Aches Kopf, vielleicht mit ein bisschen zu wenig Druck. Ache kriegt jedenfalls nicht mehr richtig Druck hinter dem Ball und der Torhüter Ernst hält. Muss er auch halten. War auch keine wirklich große Chance.
Ja, wir haben ein paar Chancen. Ich habe mir zwei in der 71., eine in der 74. aufgeschrieben. Und es ist ja, das Spiel war ja auch so ein bisschen geprägt. Immer wenn du das Gefühl hattest, eine Mannschaft übernimmt jetzt so ein bisschen, hat die andere getroffen. Das war tatsächlich irgendwie so ein bisschen der Spielfilm dieses Spiels. Und so kommt es dann ja auch in der 79. Minute.
Genau, leider trifft nämlich Hertha einmal mehr als wir. Ich habe mich wahnsinnig über dieses Tor geärgert. Auch ich habe mich über das 2-2 wahnsinnig geärgert. Und auch über dieses Tor ärgere ich mich sehr, weil das eigentlich, also das die Nummer ist eigentlich erledigt, wenn Ache den Ball einfach weghaut. Stattdessen schießt er zweimal. Erst schießt er Nertane an, dann schießt er einen von uns an. Ja, und am Ende ist der Ball halt immer noch bei uns im Strafraum und Cuisance, glaube ich, macht auch da eine Bewegung, verzögert nochmal den Abschluss und schiebt ihn dann zum 4-3 für die Hertha ein.
Ja. Also und Ache,
danach,
Ache steht am kurzen Pfosten, weil er immer bei Standards, wenn er auf dem Platz ist, am kurzen Pfosten steht. Und im Normalfall ist er bei hohen Bällen auch einfach eine Bank. Am ersten Pfosten passiert nichts, selten, wenn Ache da defensiv aufgestellt ist. Und das ist nicht erst seit Anfang so. Das ist schon die ganze letzte Saison so. Aber was man da sagen muss, ist, was mich eigentlich viel mehr stört, ist, es war die dritte oder vierte Ecke von Hertha, die dann auch kurz ausgeführt wurde, wo halt einfach überhaupt kein Druck auf den Flankengeber kommt. Also es war wieder, Ritter steht da, guckt sich sogar bei der Ausführung der Ecke, glaube ich, noch in Richtung Strafraum um, kommt dann zu spät, aber ist auch 1-2 an der Eckfahne und dann einfach viel zu viel Platz da, um den Ball reinzubringen und Ache kriegt ihn nicht raus, weil er nicht auf den Kopf kommt, sondern auf den Fuß. Und er fälscht ihn ja dann auch noch unglücklich mit dem Gesäß dann ab.
Er kriegt ihn halt gleich zweimal nicht raus. Das ist eben das, was sich dann so ein bisschen fuchst dann auch.
Ja.
Das hat er nicht absichtlich gemacht, das ist mir schon klar. Aber meine Güte, ey, den Ball aus dem Strafraum raushauen. Naja, er hatte danach ja noch 2-3 Gelegenheiten, beide per Kopf, in der 89. vor allen Dingen. Das ist ein Ding, was er halt eigentlich nachts um 3 kannst du ihn wecken, da macht er dieses Ding eigentlich. Ja. Das ist eine Ecke von unserer rechten Seite. Er kommt völlig frei zum Kopfball, setzt ihn aber drüber. Also das war so eine typische Ache-Situation, wo du eigentlich schon jubeln kannst, wenn du siehst, dass er hochsteigt.
Ja.
In dem Fall hätte es nicht geklappt. 90+3 hatte er nochmal eine Kopfballchance. 90+5 dann eben dieser letzte, ich glaube, es war sogar echt die letzte Situation, letzte Aktion im Spiel. Ne? Aus der Drehung, ich glaube, der war ziemlich weit vorbei dann auch. Es sah im Fernsehen, sah es knapper aus, als es, glaube ich, am Ende war. Und dann ist das Spiel vorbei und wir verlieren ein komplett wildes Spiel mit 4-3. Fantastische Unterhaltung für den neutralen Zuschauer oder den Hertha BSC-Fan. Für mich nicht. Mich hat es dann echt geärgert.
Also ich sag mal, eigentlich ein klassisches 4-4. Und ich glaube, das wäre auch das Ergebnis gewesen, was dieses Spiel verdient gehabt hätte.
Ja, weiß ich gar nicht. Ich finde, am Ende war Hertha dann über weite Strecken des Spiels dann schon auch die bessere Mannschaft, die spielstärkere Mannschaft. Klar, 4-4 wäre auch in Ordnung gewesen, aber letztlich dürfen wir uns dann auch nicht beschweren, dass wir eben gegen eine, wie ich finde, einfach am Ende etwas stärkere Mannschaft dann auch verlieren.
Ja, also ich würde es gar nicht so sehen wie du. Ich fand es schon ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Mannschaften unterschiedliche Stärken aufs Feld gebracht haben. Und deshalb sind auch die X-Goals, also die Expected Goals, bei 2,85 bei Lautern, bei 2,35 bei Hertha. Und dann ein Ergebnis von 3-4 zu haben, also das ist Bundesliga.de-Statistik, da wären 3-3, ein 4-4, glaube ich, von den X-Goals her das Bessere. Ballbesitz müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ballbesitz hatten wir viel weniger, wir haben viel weniger Pässe gespielt, wir sind weniger gelaufen, wir hatten weniger Sprints. Dafür hatten wir mehr Abschlüsse aufs Tor. Wir hatten mehr gewonnene Zweikämpfe, wir hatten mehr Ecken. Das sind alles Dinge, die für uns gesprochen haben. Wir hatten den laufstärksten Spieler mit Philipp Karloc auf dem Feld. Wir hatten den schnellsten Spieler mit Kenny auf dem Feld, Kenny Prinz-Redondo auf dem Feld. Wir hatten den zweikampfstärksten Spieler mit Daniel Hanslik auf dem Feld. Also ich sag mal, hier hätte schon Ich finde, ein Punkt wäre verdient gewesen. Es ist natürlich wahnsinnig frustrierend, ja, dass wir uns 4 so Dinger fangen und davon 2 mindestens einfach leicht zu verteidigen gewesen wären. Aber trotzdem, für mich ein klares Unentschieden, ein Spiel mit einem hohen Unterhaltungswert, das brauche ich auch nicht unbedingt. Aber lieber als ein 0-1 irgendwo in Ulm, also gegen uns und dann gefühlt gar keine Chance. Und
ja.
Irgendwie auch noch ein schlechtes Spiel und trotzdem weniger gelaufen. Also dann lieber so, für mich.
Ach komm, so ein schönes 0-1 an einem grauen Novembertag in Aue.
Also für uns, ja, okay, nehm ich dann ergebnismäßig.
Gegen uns. In Aue immer gegen uns. Ach, ich kann so. Mich nicht erinnern, dass wir in Aue mal gewonnen hätten.
Was wir auf jeden Fall festhalten müssen, in der zweiten Liga können wir nicht gegen Hertha gewinnen. Wir haben jetzt eine Bilanz von 0 Siegen, 2 Unentschieden und 5 Niederlagen. Sagt zumindest Kicker gegen die Hertha. Es scheint sich ein bisschen zu unserem Angstgegner zu etablieren.
Ja, außer im Pokal. Außer im Pokal, da hat es ganz gut geklappt letzte
Saison. Das stimmt, ja. Da sind wir gern in Berlin.
Sind wir damit durch mit dem Spiel?
Gerne.
Wollen
oder hast du noch was?
Nee, wir haben uns auch echt lange darüber gesprochen. Sollen wir kurz über Yannick Mause sprechen?
Und machen wir.
Seine Rolle in dieser WDR-Doku.
Mach doch bitte.
Vielleicht ganz kurz zusammenfassend, es gab eine Doku, 17, 18 Minuten oder Reportage von Sport Insight, das ist eine Sportsendung im Westdeutschen Rundfunk, die sich mit Alemannia Aachen und der Verstrickungen von rechter Hooligans mit dem Verein beschäftigt. Und darin ist die Rede von einem nicht eben sympathischen Herrn, der jetzt auch in Untersuchungshaft sitzt, der eben sehr nah dran ist am Verein. Und in dieser Doku taucht 2-mal Yannick Mause auf, der ja vorher in Ingolstadt gespielt hat, in Aachen gespielt hat. Es gibt da auch ein Foto, wie er mit weiteren Spielern damals nach dem Aufstieg der Alemannia in die dritte Liga abgebildet ist, eben mit diesem, naja, man kann schon sagen, diesen Neonazi wahrscheinlich, oder? Er wird jedenfalls so betitelt in dieser Doku.
Ja.
Also Yannick Mause ist nicht Gegenstand dieser Dokumentation. Das ist mal klar dargestellt. Es geht wirklich um den Verein und eben diese Verstrickungen. Was mich ein bisschen irritiert, ist nicht unbedingt dieses Foto irritiert mich auch, weil er am Ende dann eben auch ein T-Shirt trägt, auf dem steht Support your local Hooligan Crew. Wir haben es im Vorgespräch kurz besprochen. Es gibt ja auch von uns solche Fotos mit zwielichtigen Typen. Ich will ja niemandem was unterstellen, aber als wir damals das Derby gegen Saarbrücken gespielt haben, sind auch ein paar aufs Feld gerutscht, die nicht unbedingt so aussehen würden, als würde ich die sonntags zum Kaffee einladen. Mhm. Und auch da gibt's Bilder. Das Problem ist aber, dass Mause mit diesem Herren und womöglich weiteren, keine Ahnung, nach Mallorca gefahren ist, um da den Aufstieg zu feiern. Also es ist kein Zufall, dass sie sich da getroffen haben. Mhm. Und es gibt verschiedene Videos. Der FCK hat umgehend reagiert. Das ist sehr gut, finde ich. Haben ein langes Statement auch gemacht und auch klargestellt, dass rechtes Gedankengut nicht vereinbar ist mit den Werten des Vereins. Hat auch klar dargestellt, dass es nicht in Ordnung ist, Leute zu mobben, zu beleidigen, die eben darauf hinweisen, dass Mause in dieser Doku vorkommt. Das ist alles in Ordnung. Bei mir bleibt aber am Ende irgendwie so ein Gefühl, da fehlt irgendwas. Es stört mich. Ich habe jetzt wirklich, wir haben vorhin drüber geredet, habe ich noch zu dir gesagt, dass mir das irgendwie nicht so richtig passt. Es stört mich, dass Mause sich selbst nicht dazu geäußert hat.
Ja. Also, ja, klar. Ich bin da voll bei dir. Ich glaube, gerade jetzt in den aktuellen Zeiten, die wir gesellschaftlich erleben, ist es ganz wichtig, sich klar zu positionieren aus meiner Warte. Ich finde auch nicht, dass man nationalsozialistisches oder rechtsextremes Gedankengut auf irgendeine Art und Weise protegieren sollte, auch nicht durch zufälliges dabei sein. Dann kann man sich abgrenzen, kann nachher sagen, das habe ich nicht gewusst und das steht nicht in, also ich habe damit nichts zu tun, es entspricht nicht meinem Weltbild. Ich finde das extremst wichtig. Ich finde es wichtig in einer internationalen Umgebung, die der Fußball ist. Wir haben Spieler aus den unterschiedlichsten Herren Ländern und das ist auch gut so. Wir sind ein internationaler Verein. Ich finde auch der FCK ist ein weltoffener Verein und das sollten wir uns auch erhalten. Wenn man sieht, was in anderen Fankulturen abgeht, Stichwort, du hast es gesagt, Aachen, Stichwort Rostock, wo auch seitens des Vereins einfach ganz klar eine Abgrenzung fehlt, finde ich es schon mal gut, dass der FCK dies getan hat, würde mir das aber auch von einem Spieler wünschen. Ich würde mir ein ganz klares Statement wünschen von einem Yannick Mause, dass er sich zumindest von dem Gedankengut abgrenzt. Ja, also wenn er den Typ persönlich sympathisch findet, weiß ich nicht, wie ich mich dazu verhalten soll. Weil man ja auch nicht immer alles das, was man tut, irgendwie politisch auflädt. Und wenn man eine Schnittmenge hat wie, keine Ahnung, Fußball, dann kann man vielleicht auch irgendwie eine Basis finden, wo man mit einem Menschen sich mal unterhalten kann, der vielleicht nicht das gleiche Weltbild hat wie man selber. Aber wenn man offensichtlich mit sichtbaren, ich sag das einfach mal, Neonazis sich ablichten lässt, wenn das nachher irgendwie an die Öffentlichkeit kommt, dann finde ich, gebührt es der Anstand, dass man sich davon distanziert. Und zwar deutlich.
Das tun wir hiermit.
Nazis wir distanzieren
aus dem Stadion.
Uns.
Nazis ja. raus aus dem Stadion. Wollen wir nicht, möchte ich nicht. Und damit haben wir das besprochen, oder?
Was, also würdest du dir wünschen, dass jetzt Mause nochmal was sagt? Oder gehst du so weit und sagst, also so einen Spieler will ich eigentlich gar nicht beim FCK sehen?
Ich bin nicht sicher. Also ich war schon echt irritiert. Das ist echt auch eine Scheißsituation. So, ne? Wie gesagt, was mich halt stört, ist, dass es eben auch kein Zufall sein kann, dass die beiden da auf Malle gemeinsam feiern. Es gibt ja auch Videos. Es gibt auch noch ältere Videos, habe ich jetzt irgendwo gesehen, oder Bilder, wo er gemeinsam mit diesem Menschen abgelichtet ist. Ich glaube, der FCK hat es für sich jetzt abgehakt. Die haben dieses Statement rausgegeben, da wird es auch nichts mehr passieren. Ich glaube nicht, dass Mause sich dazu noch äußern wird. Das hätte es für mich, aber das wäre für mich eigentlich schon nötig. Also meine Stimmung trübt das. So, ich fand Mause echt auch gut. So, ich habe mich auch dann auch gefreut, als er zu uns kam, beziehungsweise wie er dann auch gespielt hat, in Ingolstadt gespielt hat. Jetzt gestern habe ich schon gemerkt, so, dass ich dachte, oh Gott, ja, vielleicht brauche ich ein bisschen, um das noch zu verdauen. Es ist eine Scheißsituation, es ist eine schwierige Situation und ich finde, man hätte sich da einfach wirklich auch rausmanövrieren können, wenn er zumindest dann auch in diesem Statement von FCK einfach ein klares Zitat von ihm, ne, direktes Zitat von ihm, hätte mich vielleicht schon beruhigt, wo er ganz klar sagt hier, ich kenne den Typen, ich war mit ihm feiern, aber mit seinem Weltbild habe ich nichts am Hut.
Ja. So könnte man das elegant und relativ geräuschlos eigentlich auch lösen. Das ist meistens die beste Variante.
Ja, stattdessen steht da halt, dass sie sich unterhalten haben und festgestellt haben, dass er kein rechtes Gedankengut in sich trägt. Da frage ich mich dann eben schon, wie dieses Gespräch verlaufen ist. Aber jetzt kommen wir ins Klein-Klein.
Ja. Also beobachten wir weiter, würde ich sagen. Es ist ja auch nicht unser genau. Schwerpunkt. Wir wollen ja eigentlich schon eher so ein bisschen aufs Sportliche gucken. Aber natürlich sind solche Randthemen oder solche inhaltlichen Themen wichtig, gerade wie ich vorhin auch gesagt habe, in der jetzigen Zeit sich klar abzugrenzen von Weltbildern und von rassistischen und autokratischen, antidemokratischen Geschichten. Das finde ich extremst wichtig, auch unsere Verantwortung hier mit unserer Gefolgschaft sozusagen die Fahne hochzuhalten für Toleranz und Miteinander und gegen Faschismus.
Unsere Riesenreichweite.
Ja, das ist eine Mega-Verantwortung.
Gut, damit haben wir dieses schwierige Thema auch abgehandelt. Hast du noch was auf deiner Liste? Wir haben eine Stunde 17.
Ja, ich habe noch eine Kleinigkeit, die ich einfach noch ganz gerne mal so ein bisschen als These so ein wenig in den Raum stellen wollen würde. Also wir haben jetzt 4 Spiele gesehen. Das Transferfenster ist zu seit Freitag. Ache ist geblieben. Das war ja ein langes Thema. Geht er zu Union? Gibt es da vielleicht Abwanderungsgedanken? So wie ich den FCK verstanden habe, gab es jetzt vom Spieler selbst auch jetzt nicht unbedingt die unmittelbare Bitte um Freigabe. Union war sehr interessiert, offensichtlich. Seltsam, weil sie ja Pretaien schon gekauft hatten. Ein Spieler, der ja auch letztes Jahr in der zweiten Liga für Wiesbaden einige Tore gemacht hat. Offensichtlich sind sie nicht überzeugt. Ich fand diese Posse Ache geht Richtung Union und Britannien wechselt dann zum FCK, irgendwie total hirnrissig, also für mich nur Verlierer eigentlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein halbfitter Ache sich in einem Kader durchsetzen kann in Berlin, dass ein Britannien, der gerade in die erste Liga gewechselt ist, Bock hat, dann wieder zurück zum FCK in die zweite Liga zu gehen, dem er ja vorher offensichtlich abgesagt hatte. Dass der FCK Qualität verliert, die er dringend braucht, warum, komme ich gleich nochmal dazu. Und dass Union, ja, wie gesagt, einen angeschlagenen Stürmer hat, der mit Ache, man kann ihn feiern und er ist ein super Spieler. Aber ob er Erstligaformat hat, das muss er erst noch unter Beweis stellen. Und in der aktuellen Situation mit seiner Verletzungshistorie ist einfach nicht klar davon auszugehen, dass er für Union jetzt direkt einen Mehrwert hätte. Somit hätte ich diesen Wechsel nicht verstanden und ich glaube, es hätte im Endeffekt mehr Verlierer als Gewinner produziert. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, ich bin deswegen besonders froh, dass Ache geblieben ist. Nicht nur, weil er 16 Tore geschossen hat und weil er eine gute Quote hat und wenig Minuten braucht, auch um seine Treffer zu erzielen, sondern weil er einer der wenigen Spieler im Kader ist, die ein klares Profil haben und sich im Prinzip sauber selbst auf einer Position aufstellen. Ich glaube, unsere größte Stärke in unserem Kader aktuell, und da rede ich jetzt nur vom Kader, nicht von der sportlichen Interpretation oder Ausrichtung des Kaders, sondern nur von den Spielern, ist, dass wir sehr, sehr viele polyvalente Spieler haben. Also Spieler, die unterschiedliche Positionen spielen können und dies auch in ihrer Karriere schon gemacht haben. Bestes Beispiel dafür ist ein Daniel Hanslick, der bei uns im Prinzip schon fast alle Positionen gespielt hat, inklusive 6 bis auf die letzte Reihe. Touré, rechter Verteidiger, Innenverteidiger, Zimmer, ist es jetzt ein Schienenspieler, ist der Einheit für die vordere Reihe. Das gleiche hattest du letztes Jahr mit Pucher, gut, der ist jetzt nicht mehr da. Weckesser ist auch einer, der in seiner Karriere von vorne nach hinten gerückt ist, Zuck auch. Tomiak hat auf der 6 gespielt, Jamra ist eigentlich ein Rechtsverteidiger, spielt auf der 6. Also es gibt eigentlich außer Ache und Kral und relativ wenige Spieler, die sich natürlich immer auf einer Position aufstellen. Ein Ache stellst du immer in die Sturmspitze, ein Kral stellst du immer ins Tor, da gibt es keine Diskussionen drum. Alle anderen Spieler sind sehr, 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 sehr polyvalent. Ein Karloch 6, 8, 10, alles gespielt. Ritter 6, 8, 10, alles gespielt. Raschel genau das Gleiche. Clement auch. Es gibt da keine klaren Rollenspieler, sage ich jetzt mal. Und die brauchen wir. Die brauchen wir für ein Gerüst. Die brauchen wir für Stabilität. Und deshalb war es so wichtig, dass wir mit Ache einen klaren Rollenspieler in unserem Kader behalten haben. Deswegen hätte ich auch einen Sechser bevorzugt noch im Transferfenster. Ja. Also noch einen Sechser zu holen, damit Jamra vielleicht dann doch auf seine Rollenposition Rechtsverteidiger wechseln kann. Und dass wir jemanden haben, der diese Sechserrolle rollenspielmäßig sozusagen übernimmt. Dass Tomiak nach hinten rücken kann. Dass wir sagen können, wir haben mit Tomiak und Heuer eine zentrale Innenverteidigung, die stabil ist. Wir haben davor den Sechser, den wir nicht geholt haben. Davor den Zehner, von mir aus Marlon Ritter. Und davor den ganz klaren Neuner, Ragnar Ache. Und da oben hast du polyvalente Spieler. Dann kann es Spaß machen. Wenn wir aber nur polyvalente Spieler haben, das haben wir gestern gesehen, wenn Hanslick vorne drin spielt, nimmst du dir Optionen. Und du nimmst dir wichtige Optionen, die du brauchst in dem Spielansatz von Markus Anfang, weil er den langen Ball auch mal will. Der lange Ball auf Hanslick aber keinen Sinn macht. Zumindest dann nicht, wenn die Abwehr tief steht. Dann brauchst du einen Ache. So, von daher glaube ich, für das Profil, wie wollen wir eine zentrale Achse aufbauen, ist Ache ein entscheidendes Puzzlestück. Und deswegen ist es so wichtig, dass er geblieben ist. Weil ich nicht glaube, dass wenn wir ihn am letzten Spieltag am letzten Tag der Transferphase, wenn wir ihn da verkauft hätten, dass wir noch adäquat jemanden gefunden hätten.
Ja, nie im Leben. Nie im Leben. Ich weiß noch nicht, ob wir in unserer Situation überhaupt jemanden finden, der Ragnar Ache adäquat ersetzen könnte. Da müssten wir schon ein paar Sachen einfach umstellen oder anders zum Torerfolg kommen, weil so einen Stürmer kriegen wir einfach nicht mehr.
Ja, nicht in der Quote, aber natürlich kannst du dann gucken, ist ein Sebastian Polter, war ja im Gespräch, ist das einer, ja, der so eine Rolle spielen kann? Weiß man aber auch nicht so genau. Also von daher, da bin ich super, super froh drum, dass er geblieben ist. Das wollte ich ein bisschen noch dazu schmeißen und ich denke, da werden wir auch noch dran anknüpfen, die nächsten Spiele. Wir sind variabel. Anfang will Variabilität im Spielsystem und er findet einen Kader vor, der das eigentlich zulassen würde, weil es viele polyvalente Spieler gibt, die unterschiedliche Rollen einnehmen können, aber er braucht trotzdem ein paar Säulen und davon ist Ragnar Ache eine.
Mir macht eher, also klar, ich habe auch gefeiert, dass er da geblieben ist. Es wäre auch wirklich Selbstmord gewesen, den echt am letzten Tag des Transferfensters dann noch abzugeben. Aber mir macht die 6 tatsächlich eher Sorgen, weil da fehlt es einfach massiv. Das haben wir gestern auch wieder gesehen. Ist ja schön und gut, dass wir so viele polyvalente Spieler haben. Ist auch schön und gut, dass dann plötzlich mal Ritter auf der 6 spielt und in die Fünferkette einrückt gegen den Ball. Und ist ja ganz wunderbar, dass Karlovic 6, 8, 10 alles spielen kann. Aber am Ende hat es halt dann einfach nicht gereicht. So, am Ende war die Sechser-Position, der Sechser-Raum gestern auch wieder ein Knackpunkt, weshalb wir das Spiel am Ende verloren haben und weshalb das Spiel dann auch so derartig wild war von unserer Seite vor allen Dingen. Also da fehlt's aus meiner Sicht. Chamra ist da bisher, vielleicht wird's, es ist erst der 4. Spieltag, es ist erst das 5. Spiel der Saison. Chamra hatte, glaube ich, erst das sein 3. Spiel für uns gemacht. Vielleicht wird's noch. Gestern war es eher wenig. Tomjak ist auch nicht die Lösung auf der 6, darüber haben wir schon gesprochen. Ich finde ohnehin, ich möchte echt nichts Böses über Boris Tomjak sagen, aber er ist nicht so gut, wie ihn alle machen. Er hatte auch gestern wieder ein paar Böcke drin, letzte Woche gegen Münster, schon wieder fast vergessen. Auch da war es echt vogelwild teilweise, was beide Innenverteidiger da gespielt haben. Auch Heuer hatte da so ein paar Sachen drin, den wir ja noch gelobt haben nach dem ersten Spieltag, der jetzt auch etwas nachgelassen hat. Es fehlt da hinten einfach aus meiner Sicht. Es fehlt da hinten einfach diese eine Führungsfigur und ich befürchte, dass Boris Tomjak die nicht ist. So gerne ich ihn mag und er ist ein guter Fußballer, um Gottes Willen. So, bevor jetzt hier die Mails kommen der Tomjak-Fans. Super Fußballer, der sehr wichtig ist für uns. Aber mir fehlt da irgendwie so eine andere Figur.
Also ich glaube, dass er in Kombination mit Heuer, der vielleicht das mitbringt, was Tomjak so ein bisschen abgeht, nämlich so ein bisschen Antizipation für Spielsituationen, gerade mit Ball, kann das schon eine gute Kombination werden. Jetzt müssen die sich erstmal einspielen. Die spielen jetzt seit 4 Spielen im Profifußball als zentrales Innenverteidiger-Duo und auch da nicht mal, weil Tomjak hat teilweise 6 gespielt, da jetzt zusammen. Das muss ich jetzt alles nochmal ein bisschen eingrooven. Die Frage ist auch, bleibt es bei Touré Rechtsverteidiger? Wird es vielleicht Ronstadt oder Zimmer? Ich glaube eher, ehrlich gesagt, dass Anfang so plant, dass er wirklich 4 kantigere Typen hinten hat, also mit Wegesser links und mit Touré rechts wirklich auch körperliche Außenverteidiger, die kompakt die Zentrale zumachen können, dass das seine Idee ist. Dann muss aber auch von den offensiven Außen entsprechend mit zurückgearbeitet werden. Und was wichtig ist, was ich noch ganz wichtig finde, ist, wenn du Tomjak auf die 6 stellst, dann nimmst du dir spielerisch das, was du durch Jamra gewinnst. Aber wenn du Jamra auf die 6 stellst, nimmst du dir gegen den Ball das, was du bekommst, wenn du Tomjak auf der 6 auf dem Feld hast. Also es ist immer ein Trade-off. Vielleicht muss in der Situation, wo wir keinen klaren Sechser haben, der den Defensivverbund mitorganisieren kann, irgendwann Markus Anfang auch drüber nachdenken, ob man mit einer Doppel-6 agiert. Also ob man dann sagt, man hat Jamra plus X auf der 6, um ein bisschen mehr Stabilität, vor allem gegen den Ball dann zu generieren.
Ich könnte mir ja, aber das wäre das nächste Experiment, das wir wahrscheinlich nicht machen, ich könnte mir auch Touré auf der 6 vorstellen.
Ja.
Touré hat da das Problem, dass er eine katastrophale Körpersprache hat. Das sieht irgendwie immer so aus, als hätte er gerade mal überhaupt keinen Bock, Fußball zu spielen. Aber mein Gott, dafür kann er wahrscheinlich nichts. Das ist halt so, seine Körpersprache.
Ich finde, er wirkt ruhig, aber das ist auch ein bisschen das, was uns auch ein bisschen abgeht. Ich finde, viele andere Spieler wirken eher ein bisschen zu hektisch. Also das, was vielleicht so ein bisschen lethargisch aussieht, ist auch das, was ich, glaube ich, auch anfangen will, dass man ruhig versucht, das Spiel aufzubauen, auch unter Druck ruhig zu bleiben, resilient zu bleiben. Er hat ja auch gesagt vor dem Spiel, wir werden mal sehen, wie die Spieler damit umgehen, unter Stress zu spielen. Und das hat man auch gesehen. Das hat gestern noch nicht so gut geklappt. Also das Stresslevel war auf beiden Seiten hoch. Und wir waren ein bisschen früher im Freakout als Hertha. Die haben es dann am Ende dann doch nochmal besser sortiert bekommen und blieben ruhig. Ja, und haben dann doch nochmal den Ball rausgelegt und wieder rein. Das ist uns nicht gelungen. Da waren wir etwas zu hektisch. Aber auch das werden wir, glaube ich, lernen. Ich sehe da gute Ansätze. Ich war sehr kritisch mit Markus Anfang. Ich bleibe auch persönlich kritisch mit ihm. Aber sportlich sieht man schon eine enorme Weiterentwicklung, finde ich. Man sieht schon extremst viele kleine Dinge, die er ausprobiert, wo man aber auch weiß, das ist gewollt so. Dass Ritter sich oft links tief fallen lässt und dann auch mal einen Diagonalball spielt. Das sind oft die Situationen, die uns gut tun. Dass Jamra in der Mitte mal andribbelt, wenn er an den Ball kommt. Dass er auch mal versucht aufzuziehen, ja, wenn er einen Ball bekommt, mal sich einzudrehen und mal 3-4 Schritte von unserem Sechserraum raus in die Mitte zieht, um dann das Pressing wieder auszulösen, um vorne einen Weg frei zu machen. Wir machen sehr viele Dummy-Runs mittlerweile. Wir haben 4-5 Leute vorne, die genauso wie gegen den Ball nach hinten in die letzte Kette mit Ball nach vorne in die erste Kette reinziehen und gar nicht unbedingt immer angespielt werden, sondern einfach nur die Abwehr auseinanderziehen. Das ist ein Ansatz, den haben wir im letzten Jahr nicht gesehen. Letztes Jahr war steht stabil und pölt den Ball nach vorne und wenn es gut läuft, haben wir eine gute Standard. Und dann waren unsere Standardsituationen noch gar nicht so gut orchestriert, wie wir es dieses Jahr unter den Standardtrainer von Markus Anfang ausgearbeitet sehen. Da gibt es einen Chancenreichtum und auch eine Varianz, eine Variabilität. Da spielt man mal kurz, man spielt mal lang, man legt mal zurück, mal erster Pfosten, zweiter Pfosten, indirekt. Es ist schon, da ist schon mehr drin. Auch bei Freistößen, Laufwege, da wird mehr gearbeitet. Und das gefällt mir. Also neben aller persönlichen Kritik sportlich gefällt mir das sehr, was man da sieht. Und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, wir in anderen Formaten, wird ja schon viel darüber geredet, sind wir jetzt Aufstiegskandidat, ja, oder wohin kann die Reise gehen? Ich glaube, das ist so eine Saison, wo sich wirklich jetzt entscheidet, geht's perspektivisch, nächste Saison.
Ja.
Eher nach oben oder eher nach unten. Und so wie ich das jetzt interpretiere, wie ich jetzt die ersten Spiele gesehen habe, finde ich, ist eine gute Entwicklung nachzuvollziehen. Und wenn wir die weitergehen in den nächsten Spielen, glaube ich, können wir uns in die, ich sage jetzt ganz bewusst, obere Tabellenhälfte, damit meine ich wirklich die obere Tabellenhälfte, also einstellige Tabellenpositionen. Und da würde ich mal mit Position 9 anfangen und nicht gleich von 3 sprechen. Ja. Realistisch. Aber es kann genauso gut sein, dass wenn die Mannschaft irgendwo an Grenzen stößt, wenn zu viel Polyvalenz und Variabilität die Mannschaft vielleicht eher verwirrt als stabilisiert und es dann nicht die Spieler gibt, die das auf dem Feld sozusagen tragen und dieses System mit etablieren, dann kann es auch sein, dass es in die genau andere Richtung kippt. Also ich glaube, wir sind gerade an so einem Kipppunkt und wir müssen die nächsten Spieler einfach mal abwarten, beobachten, begleiten, um zu schauen, in welche Richtung das Pendel schwingt.
Stichwort Stress. Es wird in den nächsten Wochen nicht weniger stressig, als es gestern gegen Hertha BSC war für die Spieler. Ja. Es ist jetzt erstmal Länderspielpause. Wir machen ein Testspiel gegen den VfB. Das wird wahrscheinlich eher so eine B-Mannschaft sein, weil die ja auch viele, viele abstellen. Danach spielen wir samstags um 13 Uhr in Hannover bei Hannover 96 und die Woche drauf am 21.09. kommt der HSV zum Flutlichtspiel auf den Betzenberg. Mhm. Darüber werden wir bestimmt sprechen, wenn es soweit ist. Mhm. Jetzt würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Mhm. Deine Mama wartet, oder? Ihr habt doch ein Date, du und deine Mutter.
Wir machen heute einen Brunch. Ja.
Dann möchte ich die gute Frau nicht länger warten lassen und würde sagen, vielen Dank, Sebastian, vielen Dank, ihr da draußen. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter, gebt uns 5 Sterne, wo immer es geht, auf allen Plattformen dieser Welt und macht's gut. Abonniert uns, wir hören uns.
Bis dahin. Bald.
Ciao.
Ciao.
Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung.
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was draus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.